ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich spreche gerne mit Menschen, die eine Leidenschaft haben, weil sie andere inspirieren, weil es Leidenschaften sind, die uns alle voranbringen und das Leben leichter machen und schöner machen. Und wenn du Glück hast, dann machst du diese Leidenschaft zum Beruf. So wie Michi Schreiber.
Talk mit Thees.
Man muss halt einfach den Mutmuskel trainieren. Und wenn man immer wieder mutige Entscheidungen trifft, dann fällt es einem halt einfach auch mit der Zeit leichter, mutig zu sein. Und in Südafrika und in der Arbeit mit den Affen war es zum ersten Mal so, dass diese Stimme so auf volles Volumen gedreht wurde und ich meine Träume und das, was ich wirklich im Leben will, so laut und so klar hören konnte. Und dann stand ich an diesem Check-in-Schalter und ich habe so richtig schlimm weinend meinen Pass auf diesen Tresen gelegt. Und dann sagte der Flughafenmitarbeiter nur, ist es für die Liebe? Und dann habe ich so gesagt, ja. Und dann hat er damals gesagt, follow your heart. Ich habe schon ein cooles Gehirn vor dem Unfall gehabt und ich vermisse mein Gehirn. Das Spielen und das Präsentsein und das Leben genießen, das ist nichts, was in der Kindheit bleiben sollte. Es ist was, was sich eigentlich durch unser Leben ziehen muss.
Michi Schreiber kommt aus der Eifel und gehört zu den bekanntesten jungen Stimmen im deutschsprachigen Wildtier- und Primatenschutz. Sie ist Primatologin, Tierschützerin, Bestsellerautorin, wurde in den sozialen Medien bekannt durch ihre Arbeit mit verwaisten und verletzten Affen in Afrika. Bei ihr begann alles mit einem freiwilligen Einsatz in Südafrika nach dem Abitur. Eigentlich wollte sie nur einige Monate im Wildtierschutz mitarbeiten. Stattdessen veränderte diese Reise ihr gesamtes Leben. Sie verliebte sich in die Arbeit mit Primaten, verliebte sich auch in einen anderen Primaten, ihren späteren Ehemann Mark, und entschied damals, ihr Leben dem Schutz von Wildtieren zu widmen. Ursprünglich hatte sie mal Anglistik und Philosophie an der Uni angefangen, ist dann aber umgeschwenkt auf Zoologie, Primatologie und Wildtiermanagement, das Ganze sogar mit Abschluss in Oxford. Sie möchte mit ihrer eigenen Geschichte allen zeigen, wie viel möglich ist, wenn Menschen sich von ihrem eigenen Weg nicht so leicht abbringen lassen. 2026 kommt ein neues Buch raus. Da geht es um einen schweren Autounfall, den sie zusammen mit Mark hatte. Und es geht um die anschließende Amnesie nach diesem Unfall, durch die 2 Jahre davor völlig verschwunden sind. Sie und Ehemann Mark schreiben in diesem Buch, ich erinnere mich für dich, Mark, im richtigen Leben Polizist, weicht ihr möglichst wenig von der Seite. Sie hat ihn auch angesteckt mit ihrer Begeisterung. Mittlerweile ist es ein gemeinsamer Traum, eine Auffangstation für verwaiste und verletzte Affen in Südafrika. Zusammen sind sie die Vorsitzenden des Vereins Affenstark. Auch Mark wird im Laufe des Gesprächs dazukommen, um über diese wirklich schwere Zeit nach dem Unfall zu sprechen. Michi geht es mittlerweile relativ gut, auch das Gesicht ist wiederhergestellt, aber es ist eben doch eine Menge anders und teilweise auch schwerer, werdet ihr gleich hören. Es ist eine bewegende Geschichte, die von Michi. Es ist eine inspirierende Geschichte, aber es ist auch spannend, mal wieder eine Menge faszinierende Dinge aus der Welt der Affen zu hören, und spätestens dann werdet ihr verstehen, warum die Michis Leben so verändert haben. Ganz tolle Begegnung war das wieder.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Morgen, ich freue mich.
Ich hab dich ja immer Michi eigentlich genannt, weil alle natürlich, wenn man dich nur liest, dann ist es eigentlich Michi. Und ich wunderte mich schon, weil es ja von Michelle kommt. Mhm. Aber ich dachte immer, es ist die Michi. Aber alle sagen Michi zu dir dann, oder?
Alle außer meine Mama. Die besteht auf den vollen Namen, wie das so oft ist. Aber ansonsten sogar der Papa, alle sagen Michi.
Naja, okay. Ach, sogar der Papa.
Sogar der Papa.
Obwohl er ja weiß, wo es herkommt. Aber warum sagt der Michi?
Ich glaube, weil sich der Name so eingebürgert hat und weil er so ein bisschen fresher klingt. Und ich glaube, deswegen passt es besser zu mir, weil mein Charakter ja auch ein bisschen lebendiger und frecher ist. Und deswegen ist der Spitzname geblieben.
Ja, die Michi klingt immer so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen ökig eigentlich. Michi.
Und es ist genderneutral. Also ganz oft wissen die Leute gar nicht, wer kommt jetzt. Und es ist, wenn man dann, sag ich mal, im Artenschutz unterwegs ist, gar nicht mal so verkehrt, wenn die Leute erstmal nicht einschätzen können, wer gleich vor ihnen steht.
Ja, das reicht. Das stimmt. So, ja, du hier und ich in Südafrika. Mhm. Ja, wo du ja eigentlich am allerliebsten wärst jetzt. Ihr bemüht euch ja zusammen, du und Marc, dein Mann, der dich ja auch bei diesem unterstützt. Ihr habt so viele Projekte mittlerweile gemeinsam. Ja, ihr wollt in Südafrika auf jeden Fall eine Auffangstation für Affen.
Ja. Ja,
denn du bist Primatologin. Oxford-Absolventin, da sind wir immer stolz drauf, oder? Oxford ist immer was Besonderes.
Oxford ist schon was Besonderes, weil es auch jeder kennt. Oxford ist so, sag ich mal, eins der zwei Großen in Großbritannien und das hat schon jeder gehört.
Bist Mitbegründerin von Affenstark, eurem Verein, mit dem ihr versucht, da etwas aufzubauen in Südafrika. Du bist vor allem bekannt natürlich durch deine Arbeit mit den Affen, die es dir irgendwann mal angetan haben. Die Affen so. Welche Geste eines Affen lässt dein Herz schmelzen?
Tatsächlich das Lipsmacken, das ist so dieses Schnalzen mit den Lippen. Das ist eine Form der Kommunikation. Das machen Affen ganz schnell und ganz besonders, bevor sie einem beispielsweise im Gesicht lausen. Also wenn dann meine Augenbrauen gelaust werden und ich dieses Schnalzen mit den Lippen höre, dann bin ich immer der glücklichste Mensch auf Erden. Und die machen das ja auch wahnsinnig sanft. Also es ist wirklich besser als eine Gesichtsbehandlung, wenn man die Augenbrauen und Wimpern und Haare von den Affen gelaust bekommt. Das ist wie Wellness pur.
Und finden die was?
Bei mir nicht, nur ein bisschen Dreck, aber die lausen ja auch nicht wegen Tieren, sondern wegen Staub, damit das Fell nicht verfilzt. Also sie haben gar keine Läuse oder Flöhe oder irgendwas im Fell, sondern es ist tatsächlich einfach für die Fellpflege, damit Staub und Dreck und alles, was da irgendwie durchs Schwimmen oder durchs Klettern drin sein könnte, rauskommt.
Das heißt, deine Haare sind besonders schön.
Besonders schön, wenn die Affen sie machen.
Merkt man Unterschied? Nein, nicht wirklich, oder?
Nein.
Ja, wir wollen natürlich zunächst mal auch wirklich über dein Leben unter den Primaten.
Ja.
Ich muss gerade gucken, als ich eben nämlich sagte, ich sagte irgendwas mit Affe, welche Geste eines Affen. Hm. Im selben Augenblick dachte ich nur, ach, hätte ich vielleicht Primat sagen sollen. Hm. Was ist der krasse Unterschied?
Eigentlich ist es ein taxonomischer Unterschied. Wir haben Menschenaffen, so die bekanntesten Menschenaffen sind Schimpansen, aber auch Orang-Utan, Gorilla, Gibbons und Bonobos. Die sind uns genetisch am ähnlichsten. Das sehen wir daran, dass sie keinen Schwanz mehr haben. Affen sind dann Altwelt- und Neuweltaffen, Paviane, Kapuzineraffen. Dann gibt es Halbaffen, die sind genetisch am weitesten von uns entfernt. Die haben auch schon keine opponierbaren Daumen mehr. Also die greifen schon nicht mehr so, wie wir das tun würden. Und das ist so ein bisschen die Klassifizierung. Aber da ich mit Pavian arbeite, war Affe tatsächlich sogar richtig.
Was heißt opponierbar? Weil du hast gerade mit den Fingern so gezeigt.
Ach so, ja. Also für alle, die sich das vorstellen können, wenn wir ein Glas Wasser greifen, dann greifen Paviane das noch gleich. Während Neuweltaffen und Halbaffen, die können den Daumen nicht umlegen. Also die können den Daumen nicht gegenüber von den anderen Fingern bringen. Das funktioniert bei denen noch nicht. Und an solchen Kleinigkeiten im Körper, in der Physiologie sehen wir einfach, wie nah ist ein Tier mit uns verwandt, auch in der Genetik, oder wie weit ist es von uns entfernt.
Es ist spannend. Das werden wir natürlich auch gleich noch hören, bevor wir dann auch über die große Geschichte deines Lebens natürlich sprechen, den schweren Autounfall, den ihr beiden zusammen gehabt habt in Südafrika und der Amnesie. Ja, die 2 Jahre zuvor einfach komplett ausgelöscht hat. Und das ist auch bis heute noch so.
Ja, also die rückwirkenden Erinnerungen, beziehungsweise alles rund um den Unfall, also Unfall.
Das war im Januar 25, ne?
Genau, und die Jahre davor, das ist weggeblieben. Aber ab dem Moment, wo mein Kurzzeitgedächtnis sich wieder angefangen hat zu erholen, so im Februar 25, da kamen dann auch neue Erinnerungen dazu. Aber das, was weg ist, blieb weg.
Ja, du kannst dir also nicht sicher sein, ob du schon mal bei mir warst hier.
Nee, also wir hätten uns jetzt auch zum zweiten ersten Mal sehen können. Ich sage immer zweite erste Male.
Aber dafür hast du deinen Mann Marc.
Genau, ich habe Marc immer an meiner Seite, der brieft mich immer, bevor es irgendwo hingeht. Hast du schon gesehen, hast du noch nicht gesehen, hast du dann und dann gesehen? Ja. Und gibt mir da so bestmöglich Insights, dass ich in meinem eigenen Leben wieder anschließen kann.
Der nachher auch noch dazukommen wird. Ganz am Anfang, um dich ein bisschen vorzustellen, wollen wir einmal mal den Koffer deines Lebens packen. Also pass auf, stell dir vor, dein Lebensweg bis heute müsste durch 5 Gegenstände erzählt werden.
Ui.
Zunächst mal, welcher Gegenstand steht für deine Kindheit?
Für meine Kindheit? Für meine Kindheit steht eine Brotdose mit Mistkäfern drin. Das wird meine Mutter jetzt auch absolut bestätigen können, weil ich auf dem Heimweg immer alles eingesammelt habe, was ich mit nach Hause nehmen wollte. Und dann war immer so, bring es zurück, weil meine Mutter mag keine Käfer, keine Spinnen, keine Insekten. Und ich finde alles toll.
Andere Mütter hätten gesagt, Hauptsache du bringst die Brotdose wieder mit nach Hause.
Ja.
Okay, gut. So. Welcher Gegenstand steht für deine erste Begegnung mit einem Primaten?
Boah, welcher Gegenstand? Gegenstand finde ich schwer. Dann wäre es tatsächlich die erste Flasche, mit der ich Barney gefüttert habe.
Ja.
Weil meine erste Begegnung mit einem Primaten war ja morgens in einer dieser Aufzuchtprojekte. Und da hat sich der kleine Affe Barney eben mir angenommen und dann durfte ich ihn füttern. Und deswegen wäre es die Flasche, aber so vom Blick her sind seine herzförmigen Nasenlöcher.
Okay, sehr schön. So, welcher Gegenstand steht für einen Rückschlag auf deinem Weg?
Mein Tagebuch.
Warum?
Weil ich nur durch mein Tagebuch tatsächlich die Möglichkeit hatte, eigene Einblicke in die Zeit zu bekommen, die ich verloren habe. Also es war ja die einzige Möglichkeit, auch für mich nachzuvollziehen, wie habe ich über gewisse Dinge gedacht. Ich schreibe zwar nicht jeden Tag, aber immer mal wieder und vor allem jeden Monat. Wie war der Monat für mich? Was wünsche ich mir? Und das war die einzige Möglichkeit zu verstehen, wie habe ich eigentlich in dieser Zeit auf mein Leben geblickt.
Ein Gegenstand, der für den größten Erfolg deiner Karriere steht bisher.
Ich habe meinen Hut aus Oxford von der Absolventenfeier.
Ihr dürftet hochwerfen?
Ja, also ich weiß es nicht, aber es gibt das Video noch. Und ich habe diesen Hut gekauft, weil die Robe scheinbar sehr teuer war. Und deswegen war es dann nur der Hut.
Ich gehe davon aus, deine Familie war auch bei diesem großartigen Ereignis.
Genau,
und die
waren
können alle
dabei.
Bestätigen, du hast deinen Hut in die Luft geworfen.
Die können das alle bestätigen, der Hut ist geflogen.
Wie nennt man das Ding eigentlich? Das ist ja so oben so quadratisch, ne? Mit diesem Bommel dran.
Ja, ich wurde wohl angezogen. Also ich erinnere mich ja nicht an die Abschlussfeier leider.
Aber du weißt vielleicht, wie es heißt, dieses Ding.
Wie der Bommel heißt.
Nein, wie heißt dieser Hut? Hat er nicht einen speziellen Namen? Ich hätte gedacht.
Bestimmt, okay. Das werde ich vergessen haben.
Okay. Es gibt Wichtigeres. Okay, und dann ein Gegenstand für den Koffer, der symbolisch für die Zukunft steht.
Symbolisch für die Zukunft steht der Schlüssel für das Schloss von der Auffangstation.
Wo ist der jetzt?
Also, ich habe den Schlüsselanhänger bisher,
okay.
Um den Schlüssel für das Tor dran zu machen.
Von welcher Auffangstation? Wir reden von der Auffangstation, die ihr zusammen aufbauen wollt.
Genau, in Südafrika. Und den Schlüsselanhänger gibt es schon. Mhm. Und den Schlüssel, den muss ich jetzt nur noch in den nächsten Jahren, in Anführungszeichen, aufbauen.
Sehr schön. Ja, du hast angefangen, indem du als freiwillige Helferin für eine Affenstation in Südafrika gewesen bist. Da ging es um die Rettung verletzter Tiere. Was war's für eine Situation? Und das ist ja auch etwas, was du in Zukunft machen möchtest.
Ja.
Tiere retten. Tiere, die gefangen sind, Tiere, die verletzt worden sind, die sonst vielleicht nicht weiterleben können. Aus was für Situationen wirst du Tiere retten? Aus was für Situationen habt ihr sie bisher schon gerettet?
Das sind eigentlich so klassische Autounfälle, wie wir sie in Deutschland mit Rehen haben. Also so wie hier Rehe über die Straße laufen, sind es da eben Primaten, Paviane, Meerkatzen. Das ist ein großer Bereich. Und dadurch, dass wir aber unten an der Küste sein wollen, ist einer unserer großen Bereiche auch der illegale Wildtierhandel. Also Tiere, die als Jungtiere vor allem aus der Wildnis gefangen werden, um sie dann in Asien, in Europa auf Schwarzmärkten zu verkaufen. Denn Affen sind halt super beliebte Haustiere und super schlechte Haustiere an der Stelle. Absolut nicht zu empfehlen.
Sie sind eigentlich gar keine Haustiere.
Sie sind keine Haustiere. und das ist für uns dann vor allem unten an der Küste ein großer Punkt, die Beschlagnahmungen. Dann eben Beschlagnahmungen auch im Land, wo Tiere illegal gehalten werden. Medizinische Rituale. Also es gibt immer noch medizinische Rituale mit Primaten. Das heißt, wenn wir sehen, dass gewisse Dörfer, sage ich mal, diese Tiere haben und halten, dass wir sie auch da rausholen, dass sie nicht missbraucht und misshandelt werden dafür. Und das sind so die großen Bausteine. Oder aber auch anderweitig verletzt. Also manchmal bleiben die auch in Zäunen hängen. Das heißt, nicht jedes Tier kommt über den Zaun drüber. Das ist ein elektrischer Zaun oder Stromleitungen. Also es gibt eigentlich eine Vielzahl an Gründen, wo die Tiere herkommen. Und das Wichtigste ist aber, dass wir sie zurück in die Wildnis bringen.
Und sag ganz kurz, medizinische Rituale, also was genau kann das sein?
In Südafrika ist es insbesondere so, dass wenn ein Mensch von einer Schlange gebissen wird, also die Geschichte beginnt bei Schlangen, dass die Leute vor oder einige Menschen vor Ort nicht wissen, dass Schlangen Trockenbisse machen. Das heißt, nicht jede Giftschlange sondert jedes Mal Gift ab, wenn sie einbeißt, weil es sie einfach sehr, sehr viel Energie kostet. Das schließt aber daran an, dass viele Menschen vor Ort keine Krankenversicherung haben oder auch nicht das Geld, sich medizinisch helfen zu lassen. Und deswegen gibt es Witchcraft. Das sind sogenannte Witch-Doctors und die bieten Rituale an, um dich zu heilen. Diese Rituale sind dadurch, dass ein Teil dieser Schlangenbisse ja ohne Gift erfolgt, ja auch zum Teil erfolgreich. Die Leute denken also, es hat funktioniert. Und deswegen werden diese Rituale halt weiterhin durchgeführt, weil manchmal scheint es, als hätte das Ritual ein Kind, ein Partner, einen Menschen geheilt. Dann war es aber ein Trockenbiss. Und manchmal funktioniert das Ritual nicht. Und das Ritual wird aber so durchgeführt, dass der Teil, wo der Biss erfolgt ist oder wo die Symptome auftauchen, dass der Affe da verstümmelt oder amputiert wird, um die bösen Geister aus dem Körper zu holen. Das heißt, wir haben dann meistens mit Amputationen oder Erblindungen zu tun, je nachdem, welche Giftschlange es war und welches Gift dann eben auch auftritt.
Schafft ihr es, einen erblindeten Affen wieder in die Wildnis zu entlassen? Geht das?
Den suchen wir halt dann bestmögliche langfristige Lebensmöglichkeiten. Also dass er in der Sanctuary unterkommt, wo er ein schönes Freigehege bekommt. Das heißt, wenn der Schwanz amputiert wurde oder vielleicht nur ein Finger, also irgendwas Kleines, dann sind die extrem anpassungsfähig. Eine Erblindung oder komplette Gliedmaßen sind halt einfach schon schwieriger.
Okay. Und wie schafft ihr es, diese Tiere wieder fit zu machen? Also was gehört alles dazu? Wann könnt ihr ein Tier wieder in Freiheit entlassen, in die Wildnis?
Es gehört sehr viel Zeit und sehr viel Fachwissen dazu und einfach der Gedanke, wie funktioniert eine Aufzucht und eine Auswilderung. Wir haben halt verschiedene Phasen. Die erste Phase ist meistens Stabilisierung oder Aufzucht. Wenn wir ein erwachsenes Tier haben, stabilisieren wir erstmal. Das heißt, es wird medizinisch stabilisiert, aber es kommt gar nicht stark in den menschlichen Kontakt, damit wir es schnellstmöglich in eine Truppe integrieren können. Und bei Jungtieren sind die so lange mit uns in Kontakt, wie die durch Ersatzmilch aufgezogen werden und so lange, wie die auch rund um die Uhr gefüttert und betreut werden müssen. Und danach kommt die Bildung einer Truppe. Das heißt, die Tiere werden vom Menschen entwöhnt und fangen langsam an, ihre eigene Truppe zu bilden, was immer sehr, sehr spannend ist, weil man dann so ein bisschen mitwettet, wer Rang hoch und wer Rang niedrig ist. Und ja, man ist natürlich immer besonders stolz, wenn das eigene Affenkind einen guten, stabilen Rang erreicht, weil man dann auch weiß, es kriegt immer mehr Futter. Und genau, so bildet sich dann über tatsächlich bei Pavian Jahre hinweg die Truppe. Und wenn die meisten Tiere erwachsen sind und wir ein stabiles Alpha haben, das erste Mal Nachwuchs und dieser Nachwuchs überlebt, dann wissen wir, die Truppe ist bereit für die Auswilderung. Und die Auswilderung ist aber mit der komplizierteste Teil des Ganzen. Es ist auch nicht nur, wir sind einmal da, die Tore gehen auf und sie sind frei.
Also stellen wir uns das erstmal vor,
ja,
natürlich, klar.
Sondern es ist wirklich Monate Vorbereitung. Die Tiere leben auch erstmal da, wo sie ausgewildert werden, wieder in Gehegen, um sich anzupassen, um Prädatoren nochmal kennenzulernen, die es auch da gibt. Also
die sie Tiere, auf sie abgesehen haben.
Tiere, die sie auch jagen würden. Mhm. Und auch danach, selbst wenn man die Tore aufgemacht hat und die Tiere frei sind, folgt man den Truppen 6 bis 18 Monate noch, um wirklich zu sehen, schaffen die es? Wie machen die sich? Was sind die Herausforderungen auch hier? Wie gehen die damit um? Denn wenn wir zum Beispiel ja auch sehen, okay, die Truppe, die ist sehr stark gestresst oder die hat krasse Herausforderungen, Nahrung zu finden oder Wasser zu finden, dann wüssten wir ja auch einfach, okay, wir müssen was an unseren Konzepten verbessern. Also das Post-Release-Monitoring ist eigentlich mit das Wichtigste.
Wie schafft ihr es, denen zu folgen?
Zu Fuß, durch den Busch, mit Campingzelten.
Ja, aber irgendwann sind die doch weg. Irgendwann sind die doch weg oder kriegen die ein GPS?
Die werden kein langfristiges GPS bekommen, aber wir fahren halt wirklich nach. Und es ist.
Ja, aber irgendwann verschwindet er hinterm Baum in dem Wald und da kommt ihr nicht hinterher. Da gibt es auch keine Wege.
Wir müssen.
Aber dann gehen die nicht so weite Wege von sich aus schon.
Die gehen schon so ihre guten 10, 12 Kilometer am Tag. Also das ist hart anstrengend da mit dem Fernglas hinterher und mit dem Walkie-Talkie, dem Team, die die Zelte haben, mitzugeben, okay, dahin kommen und dahin kommen. Das dann so vor und vor, kein Wasser, kein Strom, das ist intensiv.
Und ihr bleibt dann aber die ganze Zeit bei denen.
Wir tauschen die Teams aber.
Ihr tauscht die Teams. Verstehe ich. Erkennt er dich dann? Also so 10 Kilometer irgendwo in der Wüste, sagt er dann, hi Michi, du bist
es
wieder.
Im besten Fall
nicht. Kann ich dich entlausen?
Im besten Fall nicht. Die sollen uns ja komplett ignorieren. Und wenn die uns komplett ignorieren, dann ist auch am allerbesten, weil die sollen sich ja auch von anderen Menschen fernhalten. Weil ich weiß ja vielleicht, ach, das ist Link, der kann besonders gut lausen. Oder das ist Penny. Die ist ganz nett, aber man muss sich halt vorstellen, wenn die Tiere wieder zu uns Menschen kommen würden und die würden an einer Siedlung vorbeiziehen. Die Menschen, die da wohnen, die wissen natürlich nicht, dass es Penny, Link und Barney sind und dass die denen eigentlich nichts tun. Deswegen interagieren wir gar nicht mehr mit denen.
Du hast in der Vergangenheit unter den Affen gelebt, sozusagen. Du hast mit ihnen kommuniziert. Was würden die Affen über dich und über euch sagen?
Was würden sie über mich sagen? Also sie würden sagen, dass ich ein sehr ranghohes Alpha-Weibchen bin.
Okay. Auch bei den Menschen oder nur bei den Tieren?
Auf jeden Fall bei den Tieren. Bei den Menschen bin ich da ein bisschen anpassungsfähiger. Denn bei den Pavianen ist es halt wirklich so, ganz viel Selbstbewusstsein, ganz viel Körperpräsenz, gut klettern können. Ich kann auch wahnsinnig gut mit den Affen klettern. Okay. Und das ist wichtig, im Körper zu sein und mit den Tieren auch einfach.
Ja.
Deswegen ein
Go with the flow. Go with the monkey flow, the primal flow.
Ja, es ist ein schönes Mantra für alle, was ihr euch mitnehmen wollt. Yeah. Heute gehe ich als selbstbewusstes Alpha-Weibchen durch den Tag.
Also angefangen als Freiwilligenhelferin dort in Südafrika und diese Begegnungen haben dich offensichtlich so geprägt, dass du dein komplettes Leben danach ausgerichtet hast. Es war die Begegnung mit dem erwähnten Barney, die quasi dein Leben entschieden hat.
Auf jeden Fall. Also dieser Morgen, dieser Moment, als er zu mir kam und junge Affen prägen sich in der Regel auf eine Bezugsperson.
Und du warst im Prinzip nur, sag ich mal, für eine Übergangszeit da. Du warst einfach nur für ein paar Monate erstmal da und wärst dann auch wieder nach Deutschland gegangen.
Naja, ich sollte eigentlich nur für ein paar Wochen da sein. Und dann bin ich zum Flughafen in Johannesburg und ich habe geheult und geheult und geheult und stand in dieser Check-in-Schlange und die wurde immer kürzer und ich habe schon alle Leute vorgelassen und dachte so, geht vor, ich kann noch nicht. Und dann stand ich an diesem Check-in-Schalter und ich habe so richtig schlimm weinend meinen Pass auf diesen Tresen gelegt und dann sagte der Flughafenmitarbeiter nur, ist es für die Liebe? Und dann habe ich so gesagt, ja. Und dann hat er damals gesagt, follow your heart. Und dann habe ich meinen Pass wieder geholt und bin zurück zu den Affen und dann tatsächlich so lange geblieben, also mehrere Monate, bis mein Visum ausgelaufen ist. Und Barney war dann aber schon in dem Stadium, dass er halt zu den Affen integriert wurde. Und das war dann natürlich sehr schön für mich, weil ich halt wusste, ich kann ihn jetzt guten Gewissens gehen lassen im Sinne von, meine Zeit mit ihm ist auch vorüber.
Gott, heute versuchst du den Menschen das genau weiterzugeben, was dir ein Flughafenangestellter dort am Check-in-Schalter gesagt hat, follow your heart.
Ja.
Es ist nicht immer einfach, gell, das zu machen. Weil das ist ja auch etwas, was du weitergeben möchtest an die Menschen, auch mit deiner Geschichte über Social Media. Hört auf die Menschen, die es auch schon geschafft haben, die auch diesen Weg schon gegangen sind. Hört nicht auf die ganzen Zweifler.
Ja, ich glaube, es ist gar nicht, also es ist schwer, der Weg, der dann vor einem liegt, der ist auf jeden Fall nicht so leicht und vorgezeichnet. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer. Man muss halt einfach den Mutmuskel trainieren. Und wenn man immer wieder mutige Entscheidungen trifft, dann fällt es einem halt einfach auch mit der Zeit leichter, mutig zu sein. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Die ersten Entscheidungen, die sind immer schwierig, aber irgendwann gewöhnt man sich auch daran, mutig zu sein, so wie man sich daran gewöhnt hat, in der Komfortzone zu leben. Und am Ende, es ist einfach nur ein anderer Weg, den man geht. Ein Weg, bei dem man das Gefühl hat, ach, der ist vielleicht nicht ganz so vorhersehbar. Aber er ist auf jeden Fall aufregend, spannend und es wartet einfach ganz viel Glück auf einen, wenn man dem Herzen folgt.
Man muss aber auch zunächst mal auf Dinge verzichten und Dinge entbehren. Nein, wenn man seinem Herzen folgt. Denn das Herz liegt ja nie da, wo einfach der sichere Job ist, verstehst du, ein sicheres Einkommen, sondern da, wo die Interessen liegen, wofür das Herz schlägt. Aber das heißt ganz oft natürlich, man muss ein sehr einfaches Leben erstmal anstreben, dann kann man sowas durchziehen. Was hat deine Familie gesagt? Wie haben die reagiert, als du angerufen hast, ich habe meinen Flug verpasst?
Ich habe das nicht. Es war ehrlicherweise, ich glaube, es nimmt meine Mama mir bis heute krumm. Es war damals eine WhatsApp-Nachricht von, du brauchst mich morgen nicht am Flughafen abzuholen. Und dann habe ich mein Handy ausgemacht, weil ich halt wusste, jetzt kommt so diese Welle von zu Hause, die mir sagt, es ist nicht das Richtige. Nicht mal aus Vorwürfen. Ich glaube, meine Eltern wollten halt einfach oder haben sich für mich halt einfach ein stabiles, sicheres Fundament gewünscht. Und mit Affen in Limpopo Südafrika zu arbeiten, hat dem halt 0,0 entsprochen. Und ich glaube, ich habe mein Handy auch erst eine Woche später wieder richtig angemacht. Also geil. WhatsApp, dass da irgendwas durchkam, weil es so wichtig war, mit meiner anderen Stimme verbunden zu bleiben.
Das wusstest du schon auch. Oder war es bis daher nur eine Ahnung, wie wichtig es ist, mit der eigenen Stimme verbunden zu bleiben?
Es war ein Gefühl, was in Südafrika durch die Arbeit mit den Tieren immer und immer stärker wurde. Ich wusste irgendwie, ich glaube, wir alle wissen, manchmal kommt da so eine innere Stimme, aber die ist im Vergleich zu den Gedanken, die wir haben, immer sehr leise. Und in Südafrika und in der Arbeit mit den Affen war es zum ersten Mal so, dass diese Stimme so auf volles Volumen gedreht wurde und ich meine Träume und das, was ich wirklich im Leben will, so laut und so klar hören konnte. Und dass ich auch wusste, wenn ich jetzt Stimmen von außen an mich ranlasse, dann wird die wieder leise und die anderen wieder laut. Und deswegen war das dann ab dem Punkt schon bewusst, dass ich sagte, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, hier zu bleiben, so lange wie nur möglich, dann muss ich das Außen erstmal leise machen und wirklich hier ankommen. Und wenn ich das auch aushalten kann, dass andere Menschen das kritisieren, dann lasse ich das erst wieder an mich ran. Aber bis dahin bleibe ich bei mir.
Der Barney war es also, der dich hat nicht weggehen lassen. Was macht der heute? Wo ist Barney?
Barney wurde am 3. Oktober 2020.
Oh Gott, so lange her.
Ja, er wurde an der Grenze zu Botswana ausgewildert. Und die Truppe ist tatsächlich auch über die Grenze nach Botswana gezogen. Und ich würde mal vermuten, dadurch, dass die ja nach 18 Monaten verfolgen wir die nicht weiter, die haben ja auch keine permanenten GPS-Tracker. Ich denke, der ist irgendwo in Botswana und lebt ein ziemlich cooles Leben als freier Affe.
Um auch mal ein Gespür dafür zu bekommen, was dich an den Primaten, an den Affen auch so fasziniert. Verbinde mal, sage ich mal, verschiedene Affenarten mit menschlichen Charaktereigenschaften. Zunächst mal, welcher Primat beschreibt dich selbst am besten?
Ich bin eine Mischung aus Pavian und Gibbon, würde ich sagen. Ein Pavian einfach, weil ich so willensstark bin, wirklich. Ich bin so willensstark wie ein Pavian. Und es ist so, also ich zeige jetzt gerade mit meinem Finger so ein Loch, vielleicht so groß wie eine Orange. Wenn man so ein Loch irgendwo im Gehege hat, die Truppe ist weg. Du hast keine Ahnung, wie die da durchgepasst haben. Das Loch ist danach noch genauso groß. Die sind einfach weg. Die sind so unfassbar willensstark. Für die gibt es keine Grenzen. Und das macht den Pavian in mir aus. Und der Gibbon, das sind monogam lebende Primaten. Die leben also für immer mit ihrem einen Partner zusammen und bekommen jeden Morgen von ihrem Mann ein Lied gesungen und werden umgarnt. Und deswegen habe ich gesagt, gut, ich will eine Mischung aus einem Pavian und einem Gibbon-Weibchen sein.
Okay, idealerweise ist Marc, dein Mann, was für ein Primat?
Was wäre Marc?
Welche Affenart kann gut singen?
Nein, die Gibbons, die singen wirklich nicht so schön. Also deswegen soll der Marc auch morgens bitte nicht singen. Ich glaube, er könnte das noch besser als die Gibbons, aber der kann mir das ruhig anders zeigen. Ich würde sagen, Marc ist ein Mantrill.
Okay.
Oder ein Trill, weil das sind sehr stolze, majestätische und auch selbstbewusste Tiere, aber sehr unscheinbar. Man sieht die sehr, 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 sehr selten. Und man sieht erst, wie schön die sind, wenn man hinschaut. Und so ist es bei Marc auch. Marc geht in der Menge echt schnell unter. Aber wenn man Marc dann als Mensch richtig kennenlernt, dann kommt eigentlich erst zum Vorschein, wie besonders er ist.
Okay. Dass du Paviane so liebst, die sind ja gar nicht für ihren Hintern so bekannt, oder? Man denkt immer, Pavian-Arsch ist ja eher so ein negativer Begriff.
Das kommt so drauf an. Also manche, glaube ich, so wie der Schönheitstrend heute ist, würden sich das auch wünschen oder würden sagen, du, das hätte ich auch gerne. Es ist halt aber natürlich sehr, sehr, sehr markant, weil sie eine sexuelle Schwellung bekommen, so wie wir Frauen die Periode haben, bekommen Paviane eine Schwellung. Das heißt, wann immer Frauen die Periode haben, ist bei Pavian so, dass der Hintern anschwillt. Und deswegen ist der Hintern bei denen auch so,
gleicher Rhythmus
auch so bekannt. Und je größer diese Schwellung, desto mehr Östrogene und desto attraktiver finden die Pavianmännchen das natürlich. Und deswegen sind die sehr dafür bekannt, ja, weil es, glaube ich, was Außergewöhnliches ist.
Definitiv. So, mit welcher Affenart würdest du nicht tauschen wollen?
Schimpansen. Ganz, also ich habe einmal mit Schimpansen gearbeitet und was ich da gesehen habe, die sind uns einfach zu ähnlich. Die führen ja auch Kriege, die können Speere werfen. Dann saß ich am Zaun und habe gesehen, wie sie ein Eichhörnchen totgeschüttelt haben. Und da habe ich gedacht, okay, da merkt man die genetische Nähe zu uns Menschen und den Hang zur Grausamkeit. Nicht unter Schimpansen leben, nein.
Welche Eigenschaft von Affen würdest du gerne mehr bei Menschen sehen?
Welche Eigenschaft von Affen würde ich gerne mehr bei Menschen sehen? Zusammenhalt. Also eine Pavian-Truppe oder alle in Truppen lebenden Primaten gewinnen über Kooperation. Und ich glaube, das haben wir vergessen, wie wichtig Kooperation und Zusammenhalt im Leben ist, um auch voranzukommen. Und dass Beziehungen ganz, ganz, ganz wichtig und elementar für unsere mentale Gesundheit ist, für unsere physische Gesundheit, aber auch für Erfolg im Leben. Also Beziehungen sind für Primaten der Schlüssel und Zusammenhalt ist das A und O. Und ich glaube, oder ich weiß es aus meinem eigenen Leben, durch stabile Beziehungen mit meinem Partner und Freunden, dass Beziehungen das A und O sind.
Du versuchst wirklich, dein Leben zu einem größtmöglichen Affenleben zu machen.
Dann. Ich versuche, das Beste von meinen Lehrern mitzunehmen.
The best of both worlds. Wir können von Affen auch lernen. Du hast auch öfter schon gesprochen von den Affen als Lehrern. Auch tatsächlich. Wir können einfach von denen etwas mitnehmen.
Ja.
Das Allerwichtigste wäre was? Bisschen angedeutet hast du natürlich gerade eben schon.
Ich glaube, Beziehung und einfach im Moment leben. Also wenn ich das einfach sehe, wie sehr diese Tiere dann auch wieder im Moment leben und ihre Umgebung beobachten und Spaß am Leben haben. Und das endet nicht im Erwachsenenalter. Also bei uns Menschen endet der Spaß und das Klettern und das Rennen und das Spielen im Erwachsenenalter. Und dann sehe ich einen ausgewachsenen Pavian, Alpha, also sagen wir mal ein ranghoher CEO, I don't know, bei der Telekom. Und der fängt voll wild an, mit Steinen zu spielen, schmeißt die hoch, dreht sich im Kreis, jagt seinen eigenen Schwanz. Und das Spielen und das Präsentsein und das Leben genießen, das ist nichts, was in der Kindheit bleiben sollte. Es ist was, was sich eigentlich durch unser Leben ziehen muss.
Dann unterscheidet uns das am meisten von den Affen. Die Affen bleiben Kinder.
Ja.
Ja?
Sie bleiben in der Freude und im Moment. Und das ist schön.
Du hast ein Buch geschrieben, Unbändig. Und das hatte ja den Untertitel, wie ich nicht nur einen Affen auswilderte, sondern auch mich selbst.
Ja.
Also dieses Prinzip der Auswilderung hast du sehr stark mit deinem eigenen Leben verbunden.
Ja.
Inwiefern?
Ich glaube insofern, als dass ich mit den Affen diesen Prozess durchmache, sie sind wild und frei, dann passiert irgendwas in ihrem Leben und man merkt auch wirklich, dass die Paviane, die kleinen Paviane, die wir haben, am Anfang irgendwie Angst vorm Klettern haben, Angst vor gewissen Dingen haben. Also da ist wirklich eine gewisse Angst, auch wieder zurück in die Natur zu gehen und über Training und Sicherheit und die Truppenformierung geht diese Angst verloren und der Mut kommt wieder frei zu sein. Und ich glaube, dass viele sich in einem gewissen Maß damit identifizieren können, dass man so als kleineres Kind noch recht frei und wild ist und in den Schulzeiten viel konditioniert wird, gewisse Wege zu gehen und gewisse Wege außer Acht zu lassen. Zumindest war es bei mir so. Ich wollte als Kind mit Tieren arbeiten, damals als liebstes mit Krokodilen, weil ich die so spannend fand. Und mir wurde aber immer gesagt, das geht nicht, man kann keinen Job mit Tieren machen, mach was Sicheres. Es gibt diese 5 Ausbildungsberufe und 50 Studiengänge. Der Berufsberater.
Okay.
Und dann war es so, such dir was aus. Und wenn man so gesagt hat, was mit Tieren, dann hieß es, das geht nicht. Und über die Affen habe ich wirklich auch für mich selbst wieder den Mut gefunden, über diesen Tellerrand zu schauen und mich selbst wieder in diese unendlichen Weiten freizulassen, die es gibt. Weil man kann heutzutage alles werden. Also Menschen verdienen mit verrücktesten Dingen ihr Geld, von Primatologen, Meeresbiologen. Manche sind vielleicht Lehrer und das ist genau das Richtige für
Schminktipps.
Sie. Schminktipps.
Mit Schminktipps kannst du deinen Lebensunterhalt verdienen.
Comedy, Humor, alles wird irgendwie irgendwo gebraucht. Und ich glaube, wenn Menschen merken, dass du etwas aus Passion und aus dem Herzen machst, dann kommt es auch an. Und deswegen, ja, habe ich mich ausgebildet und so angefangen, Menschen mit meiner Passion zu begeistern.
die Ausgewilderte. Ja, deine ganzen Aufenthalte dort in Südafrika. Und warst du noch woanders? Mhm. Außer in Südafrika schon?
Ich habe in Südafrika gearbeitet, Zimbabwe, Kenia und Uganda.
Und wo hast du das Idol aller Idole für euch PrimatenforscherInnen getroffen?
In Großbritannien.
Okay, also nicht
an
im
der
Urwald.
Uni. Nee, tatsächlich an der Uni, wo ich studiert habe, gab es so eine Abendveranstaltung und da haben wir Jane getroffen.
Jane Goodall, die mittlerweile etwas über 90 Jahre alt ist, ne,
ja, sie
oder?
Sie ist ja verstorben.
Oh, die ist verstorben. Jahr. Oh Gott, ich habe sie auch noch leben lassen. Wann ist sie verstorben?
Am 4. Nee. oder 5. Oktober letzten Jahres.
Okay, das war, also, ja, jetzt erinnere ich mich auch nicht, wieder.
Mhm. Nicht lange her, aber es war ein trauriger Tag für alle Primatologen.
Du hast alles gelesen, natürlich, was sie jemals geschrieben hat. Dann hast du sie auch selber mal erlebt, auf jeden Fall. Hast du mit ihr gesprochen, auch richtig?
Ich durfte ihr eine Frage stellen.
Oh, welche? Wenn es nicht zu fachlich wird.
Nee, ich habe keine, also das habe ich nicht vergessen, weil ich es vergessen habe, sondern ich glaube, ich habe sie irgendwas gefragt, was sie den jungen Primatologen mit auf den Weg geben will für unsere Arbeit. Aber ich war so nervös, also ich bin froh, dass ich mich noch an irgendwas davon erinnere, weil wenn man ja ganz aufgeregt ist, dann ist man ja auch irgendwo total im Stressmodus. Deswegen, es war sehr schön, es war aber schon so aufregend, dass mein ganzer Körper gedacht hat, es ist Ausnahmezustand.
Okay, du saßt in so einem klassischen Lehrsaal, also wo der so treppenförmig nach oben geht, atmungsmäßig?
Nee, waren vorher in so einem Vortragsraum und da waren vielleicht 300-400 Leute und danach, das war so gut, konnte man sich ein VIP-Ticket kaufen für ein Dinner. Und eigentlich hieß es, sie kommt da nicht hin. Aber ich dachte, und das ist immer ein guter Tipp, mach trotzdem immer Möglichkeiten auf. Und ganz viele meiner Kommilitonen haben gesagt, ja gut, sie kommt da nicht hin, was soll ich mir für 80 Pfund oder so da in diesen Saal gehen? Und ich dachte so, nee, es besteht die Möglichkeit, dass sie vielleicht doch noch dahin kommt. Und dann habe ich gesagt, ich hole das. Und sie kam tatsächlich auch kurz dahin und hat dann in diesem Saal Fragen gestellt. Und der war jetzt doppelt so groß nur wie dieses Studio hier. Also, weiß ich nicht, 40 Quadratmeter. Und es war ganz klein und familiär und sehr besonders.
Jeder hat sich jetzt selber gerade fragen können, wie hätte ich reagiert? Hätte ich diese 80 Pfund nur für die Möglichkeit, es war noch nicht mal wahrscheinlich, dass sie kommt, hätte ich diese 80 Pfund investiert oder nicht? Das ist interessant.
Ja.
Und das macht halt den Unterschied.
Es macht immer den Unterschied. Ich glaube, auch für alle, die wirklich ihrem Herzen folgen wollen, investiere in Möglichkeiten oder nimm Chancen wahr. Nicht jede Chance wird zu einem Erfolg führen. Aber du weißt halt nie, was die eine kleine Tür ist, die dich deinen Träumen näher bringt. Und ich habe schon so viele Sachen einfach gemacht, weil ich einfach dachte, es könnte mich meinen Träumen näher bringen. Und es hat mich meinen Träumen näher gebracht. Und ja, macht es einfach. Also nutzt diese kleinen Chancen. Eine Sache ist wirklich, dass ich immer das Buch meines Lieblingsautors dabei hatte und habe, wenn ich weiß, dass ich irgendwo unterwegs bin, weil ich dachte, vielleicht begegne ich dem ja irgendwann mal. Turns out, ich bin ihm begegnet und hatte sein Buch dabei. Und
wo war das?
Es war in Köln auf einem Festival. Ach, okay. Und er hat da einen Vortrag gehalten. Ich hatte das Buch halt auch wieder mit.
Wie heißt er?
John Strzelecki, Safari des Lebens. Die meisten kennen das Café am Rande der Welt, aber Safari des Lebens ist viel schöner. Ja, Café am Rande der Welt kennt jeder, Safari des Lebens kennt niemand, aber das ist ähnlich wie Café am Rande der Welt, nur spielt in Afrika und mit wilden Tieren. Und das ist so ein Buch Persönlichkeitsentwicklung und Safari Life. Und ich habe dieses Buch immer mit. Und dann hatte ich das eben auch auf diesem Festival mit, weil ich dachte, naja, wenn ich meinem Lieblingsautor begegne, dann will ich ja wohl, dass er mein Buch signiert. Und dann habe ich ihn da getroffen, hatte dieses Buch dabei und er war so schockiert tatsächlich, dass ich nicht mit dem Café am Rande der Welt vor ihm stehe, sondern mit Safari des Lebens, weil ich die erste Person in all diesen Jahren war, die mit diesem Buch zu ihm kam. Und es war so cool, weil daraus ist dann eine Freundschaft entstanden und jetzt bin ich mit meinem Lieblingsautor befreundet und denke mir einfach, wie?
Aber das ist das Gute, dass ihm das Buch wahrscheinlich viel mehr bedeutet als das Café am Rande der Welt.
Ja.
Und er sich deshalb auch so gefreut hat und eine besondere Connection dann vielleicht gleich hat. Ja, du kommst mit dem Buch, was das eigentlich Tolle ist an meinem Werk. Ja, John Strelicki. Und ich hatte ganz kurz gedacht, du würdest jetzt sagen, ja, mitten irgendwo im Dschungel. Denn ich habe mal mich unterhalten mit einem der großen norwegischen Thriller-Autoren. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und der traf mitten im Dschungel auf so einen Secondhand-Bücherstand. Aber er sagt wirklich, mitten im Dschungel verkaufte einer Bücher. Und da war auf Englisch war da sein Buch.
Nein.
Das ist völlig absurd hier.
Das ist so geil.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, welcher es war von denen. Okay, aber diese Zeit mit Jane Goodall fällt nicht in diese 2 Jahre, die für dich verloren waren durch die Amnesie, oder doch?
Ja, ich habe sie eigentlich 2-mal gesehen. Das erste Mal nicht, das zweite Mal schon.
Das ist auch ein interessanter Satz. Ich habe sie eigentlich 2-mal gesehen. Das erste Mal nicht, das zweite Mal schon.
Also an das erste Mal kann ich mich noch erinnern. Das zweite Mal wurde ausradiert.
Das heißt, das, was du uns gerade berichtet hast, das war das erste Mal.
Das war das erste Mal.
Oh mein Gott, und das zweite Mal. War aber jemand dabei, der dir berichten konnte, was du von ihr gesehen oder erlebt oder gehört hast oder wo das war?
Ja, Marc war dabei, wobei das Erste, was Marc mir erzählt hat, ist, es war so eine Abendveranstaltung, wo wir eingeladen waren. Das Erste, was er mir erzählt hat, ist, dass ich Manuel Neuer nicht direkt erkannt habe. Das war für Marc dann der prägendste Moment des Abends, dass ich als Primatologin natürlich weiß, wer Jane Goodall ist und da neben Manuel Neuer stehe und der sagte, ich glaube, ich habe den schon mal gesehen. Und Marc so, ja, wir haben den alle schon mal gesehen. Ganz oft, Michi. Denk mal nach.
Und das war ja die Zeit vor dem Unfall dann auch noch.
Genau.
Mehr als 2 Jahre eben davor.
Aber ich denke, das ist auch vielleicht okay. Es war bestimmt ein bisschen peinlich.
Nein, muss man nicht. Ach, Michi, wie geht es dir aktuell, also gesundheitlich? Denn dieser Unfall war vor knapp 1,5 Jahren in Südafrika. Ein brutaler Unfall, ihr wolltet gerade abbiegen und von hinten ist euch jemand draufgefahren, aber wirklich mit voll Karacho, da hat sich jede Erinnerung, hat sich einfach verloren. Mhm. Und ja, wie du dich zurückgekämpft hast, natürlich auch mit dem Mann, der sich für dich erinnert an all diese 2 Jahre, das schreibt ihr auch in einem Buch, das kommt im August jetzt raus und das heißt, ich erinnere mich für dich. Mhm. Und der Mann, der sich für dich erinnert, der ist auch da, den hast du mitgebracht. Hallo Marc.
Hi.
Du bist ja auch gefahren, oder?
Ja, ich war damals an dem Unfalltag der Fahrer.
Also, Entschuldigung, ich meinte, du bist jetzt hierher gefahren. Wollte ich gerade sagen, du fährst kein Auto, Michi. Oder fährst du auch Auto? Doch, du fährst auch.
Ich dürfte, aber ich kann auch nicht so lange Strecken fahren. Also das hier ist jetzt schon recht weit. Ich muss halt vieles, was lange Aufmerksamkeit fordert, neu lernen.
Marc war damals derjenige, der am Steuer war. Auch bei dir war aber die Erinnerung nach dem Unfall, wie ich bei euch gelesen habe, auch erstmal komplett weg, ne?
Als ich zu mir gekommen bin und also das Bewusstsein wieder erlangt habe, war ich im Krankenwagen. Der war noch nicht am Fahren, war noch am Unfallort. Und ich wusste erstmal gar nicht, wo bin ich überhaupt, was ist überhaupt passiert. Und dann hat mich der Sanitäter auf Englisch angeredet und dachte, okay, scheint nicht in Deutschland zu sein. Und habe dann daraus schließen müssen, okay, wenn es englischsprachig ist, dann müssen wir wohl in Südafrika sein. Und das hat dann bei mir 15, 20 Minuten gedauert, bis diese Erinnerung erst langsam wiederkam. Auf der Fahrt zum Krankenhaus kam dann irgendwann die Erinnerung wieder, okay, wir wollten eigentlich eine Wanderung machen, waren auf dem Weg zum Nationalpark. Und das hat sich dann Stück für Stück im Laufe des Abends wieder so aufgebaut, dass ich mich quasi bis an die Sekunde vor dem Unfall erinnern kann. Das heißt, ich war am Fahren, habe den Parkplatz vor diesem Nationalpark schon gesehen, angehalten, im Prinzip gescannt, wo werde ich gleich mit meinem Auto halten. Und da setzt die Erinnerung aus und beginnt erst wieder im Krankenwagen. Das heißt quasi, die Erinnerung kam bei mir wieder bis unmittelbar vor dem Aufprall. Aber erstmal war auch das komplett weg.
Was ich interessant finde, Marc hat in eurem Buch geschrieben, dass er quasi dich erkannt hat dann erstmal an den Socken. An den gelben Socken mit den Erdmännchen. Da war dir klar, da liegt die Michi im Wagen neben mir. Und was aber so lustig ist, ihr habt jetzt vor kurzer Zeit auch so einen Film gedreht mit dem ARD-Team und seid dann auch nochmal an diesen Ort zurückgegangen mit dem Filmteam. Und du steigst aus dem Auto und ziehst dir dann auch richtig feste Schuhe an, um da rumzulaufen. Und du hast die Erdmännchensocken an. Hast du die heute auch? Nein, heute hast du gar keine.
Heute sind weiße Sneakersocken, aber ich liebe Tiersocken, gerade in so Wanderschuhen. Und da habe ich dann Erdmännchen und Elefanten und verschiedene, sehr ausgefallene Tiere auf meinen Socken.
Ja, das fiel mir nämlich auf. Aber ich dachte, okay, diese Socken hat sie offensichtlich oft an.
Ja.
Und es waren die gleichen aber, ne? Hast du die bewusst angezogen für den Dreh?
Nee, gar nicht. Die Socken haben für mich auch gar nicht so eine Verbindung zum Unfall, weil der Unfall für mich ja gar nicht existiert. Das heißt, ich mag die Farbe nur sehr gerne. Deswegen sind es schon eine meiner Lieblingstiersocken, weil dieses Gelb passt so gut zu dem Schwarz von meinen Ranger-Schuhen. Und ich finde, dieses Schwarz-Gelb ist dann immer schon eine hervorragende Kombi.
Trotz Amnesie, Mark hast du sofort erkannt.
Ja,
also weil der natürlich auch die Jahre davor in deinem Leben war. Und das erkennt man natürlich sofort wieder.
Ja.
Fand ich aber interessant, du hast sogar vergessen, dass dein Kiefer gebrochen war.
Ja.
Interessant, selbst das hast du vergessen.
Also ich kann mich ja auch gar nicht an diese Momente nach dem Unfall erinnern. Ich werde das erste Mal, wo ich was erinnere, ist wirklich, wo ich schon zu Hause bin. Das heißt, ich habe auch ja da erst eine Erinnerung, wo mein Kiefer und alles schon stabilisiert war. Aber Marc sagte, dass halt dadurch, dass mein Kurzzeitgedächtnis immer nur so 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten gehalten hat, habe ich natürlich immer wieder von vorne in der gleichen Dauerschleife angefangen. Wo bin ich? Was ist passiert? Warum tut mein Gesicht weh? Und das war für dich natürlich total herausfordernd, weil du ja eigentlich jemanden hattest, den du rund um die Uhr betreuen musstest, damit er sich nicht selbst noch mehr Schaden zufügt. Weil man rechnet, gehe ich jetzt mal davon aus, ja auch nicht damit, wenn das Gesicht weh tut, ich weiß nicht, wie weh es getan hat, zum Glück, dass man irgendwas gebrochen hat, weil man hat ja auch nicht immer direkt einen Spiegel dabei, um sich selbst zu sehen.
Klar. Marc, diese erste Zeit, diese ersten Wochen und Monate, als es wirklich nur schleppend voranging, man ist erst mal froh, dass Gesichts-OPs stattfinden, dass da etwas gemacht werden kann. Und dann aber, hier, Kurzzeitgedächtnis, alle 5 bis 10 Minuten fragt sie eventuell das Gleiche, sagt sie das Gleiche. Was war für dich das Herausforderndste an dieser Zeit?
Also es waren verschiedene Phasen, die einfach für sich verschiedene Herausforderungen hatten. Also am Anfang, unmittelbar nach dem Unfall, haben die Ärzte dieser Amnesie gar keine große Bedeutung geschenkt und gesagt, das ist nach so einem Zusammenprall, Kopfverletzung überhaupt nicht ungewünscht. Das gibt sich nach 24, 48 Stunden wieder. Das wird alles wieder. Das heißt, da war der Fokus auch eher auf den physischen Dingen, Gesichtsbrüchen.
Klar.
Okay, und dann war die erste Phase, die große Herausforderung, wie kommen wir jetzt von Südafrika überhaupt wieder zurück nach Deutschland? Und da war quasi das Logistische die größte Herausforderung. Und man dachte, okay, dann ruft man die Auslandskrankenversicherung an, die kümmert sich um alles. Die haben aber eigentlich nur gesagt, kümmert euch, schickt uns die Rechnung hinterher und wir begleichen das. Und das heißt, wir sind letztendlich mit Linienflügen mit 3 verschiedenen dann zurück nach Deutschland. Das heißt, da war so der Fokus in der ersten Phase. Und auch als wir dann in Deutschland waren, hatten die Ärzte erstmal den Fokus, wir müssen operieren, wir müssen die Brüche alle wieder heilen. Die Erinnerung ist jetzt gar nicht so dramatisch. Wir haben festgestellt, es gibt keine Hirnblutungen, die jetzt besorgniserregend wären. Und dann wird auch gesagt, ja, das ist jetzt auch der Stress vom Körper, das wird sich alles wieder geben. Und als die Operation dann aber rum war und man festgestellt hat, okay, das Kurzzeitgedächtnis funktioniert immer noch nicht. Sie stellt wirklich den ganzen Tag über immer wieder die gleichen 4, 5 Fragen. Warum bin ich überhaupt im Krankenhaus? Warum kann ich nicht essen? Warum tut das Gesicht so weh? Ich habe dann angefangen, mir langsam schon Gedanken zu machen und dachte, okay, die verlorenen 2 Jahre in der Vergangenheit, die haben jetzt nicht so viel Auswirkung auf die Zukunft. Aber das Kurzzeitgedächtnis, wenn das sich nicht erholt, dann wird man ja im Prinzip zum Pflegefall, weil den Alltag konnte sie nicht selber bewältigen. Mhm. Sie konnte am Anfang teilweise nicht mal den Tagesablauf, wenn sie aufgewacht ist, starten. Das war dann super herausfordernd. Und da haben die Ärzte, auch die Neurologen, keine Antwort drauf gehabt und haben gesagt, eigentlich müsste es wieder da sein. Wir müssen abwarten, wir können sonst nichts weitermachen. Und das war dann eine Zeit geprägt von viel Sorge, vor allem in die Zukunft. Wird sie irgendwann wieder arbeiten können? Wird sie irgendwann ihr wieder besser gehen? Und kann sie das Leben genießen und vor allem ihre großen Ziele mit den Tieren in Südafrika verfolgen?
Konntest du dir freinehmen in der Zeit? Also du arbeitest bei der Polizei. Du arbeitest auch heute noch, wie du mir gerade erzählt hast. Ich war total überrascht. Ich habe das Gefühl, der hängt permanent mit dir in Südafrika rum. Aber du arbeitest 100% heute. Bist auch Dozent an der Polizeihochschule. Aber konntest du dir freinehmen?
Also es war so, dass auch ich bei dem Unfall schwer verletzt wurde.
Genau, das du hattest einen Schulterbruch und einen Schlüsselbeinbruch immerhin auch.
Genau, ne? Das heißt, Schultereckgelenkssprengung habe ich gehabt und musste entsprechend auch mehrfach operiert werden. Das heißt, ich war in dieser Anfangszeit, während sich ihr Kurzzeitgedächtnis wiederholt hat, selber im Krankenstand mit der Heilungsphase von meiner Schulter.
Ja. Gott, Leute, und Michi hatte ja das halbe Gesicht einfach zertrümmert, muss man sagen. Du hattest, ja, ich weiß nicht, Jochbein, Kiefer, Nase gebrochen. Und
Augenhöhle.
Augenhöhle, was ja wirklich super brutal ist. Und dann habe ich diesen Satz gelesen, den die Ärztin dann zu euch gesagt hat. Und das war, glaube ich, noch in Südafrika. Jetzt wirkt das Gesicht zwar noch normal, aber in den kommenden Tagen und Wochen wird sich die Gesichtshälfte immer weiter absenken und deformieren. Du hast den Satz nicht mitbekommen. Du kannst dich daran nicht erinnern. Was hast du gedacht, Marc?
Also auf der einen Seite war es dann irgendwo schockierend und auf der anderen Seite hatte ich dann einfach nur den Gedanken, okay, jetzt sollen einfach die Operationen alle schnellstmöglich durchgeführt werden. Man hatte das Gefühl, auch in diesem Krankenhaus, in dieser Abteilung des Krankenhauses sehr gut aufgehoben zu sein. Und dann war einfach mein Gedanke, okay, jetzt lass die Operation machen und dann wird alles schon gut gehen. Dann wollte ich mich auch gar nicht mit dem befassen, was vielleicht alles nicht gut gehen könnte. In dem Moment einfach positiv und optimistisch sein, weil ich dachte, okay, jetzt haben wir es bis hierhin geschafft. Jetzt kann alles gemacht werden.
Michi, wie fühlt sich das für dich heute noch an, dass diese 2 Jahre mehr oder weniger weg sind? Du hast Beweise von deiner Abschlussfeier in Oxford, wie du den Hut hochwirfst. Also du siehst es im Video, hast aber keine Erinnerung. Mhm. Weißt auch nicht, hast du den Typen schon mal getroffen in deinem Leben, also in diesen 2 Jahren dann. Gewöhnt man sich daran, an diesen Gedanken?
Zum Glück gewöhnt man sich daran, weil am Anfang hat man sich dieser Lebensrealität schon sehr ausgeliefert gefühlt. Also es hat irgendwie nicht nur mit diesen großen Ereignissen begonnen, sondern mit kleinen. Also ich kannte unsere Nachbarn nicht. Wir wohnen halt in einem Mehrfamilienhaus. Die Leute ziehen auch um.
Weil er erst kurz vorher eingezogen
war. Weil er irgendwann in diesen 2 Jahren die
Würdet
Leute
Würdet ihr da
kann.
Seit 5 Jahren schon leben, hättest du sie erkannt natürlich.
Genau. Und es gab so viele Momente. Ich konnte mich nicht an unser 2. Buch erinnern. Sie war irgendwann im Buchladen und du hast mir so viel erzählt und ich habe mir auch versucht, alles zu behalten und dann rennst du da so rum und dann guckst du dich so im Buchladen an und ich wurde halt andauernd positiv oder auch negativ überrascht, aber vor allen Dingen hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, mir selbst und dem Leben nicht trauen zu können. Es war so ein krass beklemmendes Gefühl, ausgeliefert zu sein, weil du nie wusstest, wer begegnet mir jetzt, der mich dann doch irgendwie kennt, weil ich ja auch viel in der Öffentlichkeit arbeite und deswegen viele neue Leute oft kennenlerne. Und es war am Anfang sehr, sehr schwierig. Da wollte ich mich nur verstecken. Und man lernt aber damit umzugehen. Also man lernt wirklich, wie gehe ich damit um, wenn mir Leute begegnen, die ich vergessen habe und die mich kennen. Wie leite ich die Gespräche? Wie führe ich mich da durch? Wie gehe ich auch mit dieser Gedächtnislücke um? Und die Lücke an sich, die ist für mich bis heute total surreal. Also das ist nicht greifbar. Ich habe nicht das Gefühl, mir fehlt was. Eher habe ich eigentlich das Gefühl, es existiert nicht. Und deswegen ist die Jahreszahl für mich zum Beispiel auch immer komisch. Ich finde es sehr komisch, dass 2026 ist, weil der Sprung von 2022 auf 25 kam irgendwie ja für mich über Nacht. Und dann wurde ich ja auch sehr schnell, ich werde jetzt dieses Jahr 30, mir fehlen ja irgendwie einfach auch die letzten Jahre meiner 20er. Da finde ich es halt so komisch, da sehe ich es, aber ansonsten ist das total surreal, um ehrlich zu sein.
Ich stelle es mir so vor, dass du dich wesentlich sicherer fühlst, wenn Marc dabei ist, weil der ist quasi dein Gedächtnis, der kann dir immer Dinge einordnen, der kann dir immer sagen, was du schon erlebt hast und was nicht. Was ist die längste Zeit, die du in den letzten 1,5 Jahren ohne ihn warst?
Die längste Zeit war Südafrika. Ich war jetzt Anfang diesen Jahres 6 Wochen alleine in Südafrika. Und Südafrika war für mich aber auch ein Safe Space, weil du hattest mir oder Marc hatte mir vorher alles gezeigt. Marc war mit mir zusammen schon mal im Oktober da und hat mir alles gezeigt, welches Fitnessstudio ich nutze, wen ich kenne, wen nicht. Wir haben alles gelernt. Und dann wusste ich, das ist eine für mich sichere Welt. Und sie ist aber auch so weit weg, dass mir jetzt sehr unwahrscheinlich irgendwelche Leute begegnen werden, die mich schon von irgendwoher kannten. Und wenn, dann sind es wirklich so flüchtige Begegnungen, meistens in Südafrika, dass es mich auch nicht emotional belastet oder emotionalisiert. Und dieses Jahr in Südafrika allein zu sein, war aber für Selbstvertrauen auch wieder extrem wichtig, weil ich da auch nochmal ganz viel gelernt habe. Ich komme alleine zurecht weitestgehend. Ich kann alleine auf meinen eigenen Beinen stehen. Und es war ja auch so eine Bewährungsprobe, ob ich diesen Traum der Auffangstation weiter verfolgen will. Weil wir mussten halt einfach testen, funktioniert das mit allem, was medizinisch noch ansteht, mal 6 Wochen weg zu sein und viel davor und viel danach zu machen? Funktioniert es für mich, alleine da zu sein? bekomme ich das hin? Und es war mit dann meinem Telefonjoker eine sehr erfolgreiche Bewährungsprobe.
Was für eine surreale Situation, in die wir uns alle nicht hineinversetzen können, ja, wie das ist, mit jemandem zu tun zu haben. Und vielleicht kennt man den, aber man weiß es nicht. Marc, wir alle können das nicht nachvollziehen. Du hast aber so hautnah mit Michi jetzt die ganze Zeit die Jahre gelebt und die Zeit verbracht. Welcher Moment lässt dich tatsächlich ein bisschen nachvollziehen können, wie es sich für Michi anfühlt?
Also ich glaube, so ein ganz markanter Punkt, der so unbedeutend von außen betrachten scheint, ist, wie sie damals den Kleiderschrank aufgemacht hat und festgestellt hat, hier sind so viele Klamotten in Farben, die ich nie tragen würde. Klamotten, mit denen würde ich mich nie auf die Straße trauen, weil sich in den Jahren vor dem Unfall ihr Geschmack an Klamotten so stark geändert hat, dass sie sich darin nicht mehr wiedererkannt hat. Von außen betrachtet ist das ja scheinbar total bedeutungslos, aber das hat mir auch irgendwo gezeigt, wenn das auf dieser Ebene für sie schon so schockierend sein kann, wie emotional und schockierend muss das für sie bei wirklich bedeutenden Dingen auch sein, weil auch ich bin ja nicht in ihr drin. Ich bin zwar der, der am nächsten an ihr dran ist, und das ist halt was, was mich dann auch sehr emotional und nachdenklich gemacht hat, wie muss es meiner Frau einfach in dieser Situation gehen, wenn das Oberflächliche schon so an ihr kratzen kann. Und umso glücklicher hat mich dann auch diese Zeit gemacht, wo sie es dann geschafft hat, ein bisschen mehr als ein Jahr nach dem Unfall wieder alleine nach Südafrika zu kommen. Natürlich war ich auch sehr besorgt in der Zeit, sie alleine quasi losgehen zu lassen. Aber sie hat das gemacht und es hat auch mir viel, viel Sicherheit gegeben, dass sie dazu wieder in der Lage ist. Auch wenn auch heute der Alltag noch nicht wieder ist wie vor dem Unfall, immer noch Einschränkungen bestehen, hat mir das einfach ja sehr viel Zuversicht für die Zukunft gegeben und mich auch irgendwo stolz gemacht, dass sie sich da einfach auch durchgekämpft hat und ja Schritt für Schritt weitergeht.
Und deine Vorliebe für Farben, Michi, hat sich dann also irgendwann offensichtlich mal geändert. Du weißt nur nichts davon.
Genau, also ich bin ja auch heute hier in Beige und Weiß. Blau ist so das Maximum der Gefühle. Scheinbar hatte ich aber ein Faible für Pink und Giftgrün. Und das war jetzt, hat sich leider nie wieder so ergeben. Aber meine Mutter hat ihren Kleiderschrank um ein paar Teile erweitert.
Ey, da hast du die 2 Jahre hast du wieder ausgewildert.
Ja, das Schlimme war aber, dass so Sachen, die ich richtig mochte, ich kaufe gerne so auf Vinted und da kann man auch so Kleider tauschen. Also da kann man so sagen, hey, ich habe die, was hast du? Und man tauscht da dann auch seine Klamotten. Und ich habe halt auch einfach Sachen, die ich richtig mochte, weggetauscht.
Ja. Aber interessant, dass sich letztendlich der Geschmack auch jetzt durch die verlorenen 2 Jahre auch wieder geändert hat. Mhm. Dass du mit deinem echten Geschmack plötzlich nichts mehr anfangen kannst. Denn wir wissen ja, bei einem Schädel-Hirn-Trauma, wie du es ja auch hattest, kann sich im schlimmsten Falle auch die Persönlichkeit ändern. Inwiefern, können wir Marc auch nochmal fragen, inwiefern hat sich da auch ein Teil ihrer Persönlichkeit verändert? Ich finde, so diese Vorliebe für gewisse Farben ist eigentlich ein Zeichen dafür.
Ja.
Ja, also ich denke mal, das ganz spannend war ja auch irgendwo, wenn man das Emotionale jetzt außen vor lässt, dass sie ja die Möglichkeit gehabt hätte, viele Entscheidungen in ihrem Leben neu zu treffen. Das heißt, andere Wege einzuschlagen, weil viele Wege ja auch nicht einfach waren. Zum Beispiel das Aufbauen dieser Auffangstation mit unserem Bestreben, dem Verein. Das ist ein Prozess, der geht schon seit vielen Jahren. Wir haben so viele Behördengespräche schon erfolglos geführt, Grundstücke besichtigt, Regionen besichtigt, die es nicht wurden, und haben immer weiter gemacht, bis wir jetzt endlich das Richtige gefunden haben. Und auch da wäre der einfachste Schritt gewesen, komm, das lasse ich jetzt sein, dem gebe ich mich nicht. Und das Spannende war dann festzustellen, dass sie ganz viele Entscheidungen wieder genauso getroffen hat und ihr Leben in vielen Bereichen so weitergehen wollte, wie sie es vorher gemacht hat. Obwohl es das Einfachste hätte auch sein können, sich anders zu entscheiden. Das fand ich auch sehr, sehr spannend.
Ja. Zum Glück hat sich dein Wesen nicht insofern verändert, dass du gesagt hast, ach, dieser Marc, der ist gar nicht mehr mein Typ eigentlich. Also, im schlimmsten Fall hätte das sein können. Erzählt bitte ganz kurz, wo habt ihr euch kennengelernt? Denn ihr habt die letzten Jahre wirklich brutal etwas aufgebaut. Marc hat auch quasi jede Minute seines Urlaubs mit dir in Südafrika verbracht, hat sich auch in die Primaten verliebt. Nicht nur in dich, mit dir kamen halt auch die ganzen Primaten. Erzähl bitte, wo habt ihr euch kennengelernt? Wo beginnt diese Love Story?
Diese Love Story, die beginnt in einem kleinen Dorf in der Eifel Darscheid in einer Showtanzgruppe. Ah. Also ich war in der Garde und Marc war im Fußball. Und der Fußballverein, die wollten Männerballett machen und die Gardemädels, die wollten Showtanz machen. Und unsere Trainerin hat dann gesagt, sie kann nicht zwei Gruppen trainieren, tanzt doch zusammen. Und während dieses Tanzens und zur Zeit dieser Showtanzgruppe haben wir uns dann kennengelernt. Und ja, es hat dann aber echt ein bisschen gedauert, weil wir beide in einer Beziehung waren und weil man halt auch einfach sagen muss, Marc ist wirklich wie so ein Mantrill. Du siehst den kurz und dann ist der weg. Und dann kannst du Stunden durch den Dschungel laufen und den nochmal suchen, wenn du Interesse an dem hast. Aber der ist auf jeden Fall nicht leicht zu spotten und auch nicht leicht zu beobachten, weil ich war auf jeden Fall von Anfang an Feuer und Flamme und er ist erstmal noch allein durch den Dschungel getigert. Aber da kommt mein Pavian-Vibe mir zugute. Wir geben ja nicht auf. Egal welcher Weg, egal wie klein das Loch durch den Zaun, wir kämpfen uns da durch. Und dann habe ich ihn irgendwann geküsst und habe dann aber gesagt, du, das hat jetzt so lange gedauert, dich hier zu finden und mich zu trauen. Ich bin jetzt in 5 Tagen nach Südafrika für ein paar Monate.
Und du, Marc?
Ja, also auch wenn ich längere Anlaufzeit... Okay,
ich denk mir einen Polizeieinsatz aus.
Auch wenn ich längere Anlaufzeiten oder so brauche, dann als dann irgendwann die Sache zwischen uns dann für uns auch klar war, ging auch irgendwo alles schnell. Ich meine, erstmal war sie dann wieder weg in Südafrika. Das heißt, ich war direkt darauf vorbereitet, dass Fernbeziehung immer Teil unserer Beziehung sein würde. Ist es ja auch nach wie vor jetzt nach 8 Jahren Ehe. Okay. Wir sind mehrere Monate jedes Jahr getrennt. Auch, wie du sagtest, eigentlich sieht es so aus, als ob wir die ganze Zeit zusammen in Südafrika wären. Aber tatsächlich ist es so, dass es nur wenige Wochen sind und der Content wird vorgedreht, aber das war die Prüfung. Aber nach 10 Monaten haben wir dann auch geheiratet, weil wir waren uns einfach sicher, das passt. Wir passen einfach zusammen, wir ergänzen uns so gut, unsere Begeisterung für die Natur, für die Tiere. Jeder Spaziergang hier in der Eifel im Wald ist für uns wie eine Safari. Wir können uns für alles begeistern. Geil. Und nach 10 Monaten haben wir dann geheiratet und die Flitterwochen mussten dann natürlich in die Auffangstation zu den Affen gehen. Das war dann meine erste Begegnung. Am Anfang noch total tollpatschig und ahnungslos da durchs Gehege. Aber jetzt nach vielen Jahren bin ich da auch einfach reingewachsen und man ist dann einfach, wenn man da vor Ort ist, Teil der Truppe. Man gehört zu den Tieren und das weckt einfach so viel Begeisterung und das ist das auch, was uns dann verbindet über die Monate der Trennung, wenn man sich austauscht, dann erzählt, wie man das erlebt hat und so. Ist auch damals unser zweites Buch entstanden, weil wir einfach für uns Briefe hin und her geschrieben haben, wie haben wir diese Flitterwochen, diese Erfahrung ausgetauscht. Am Ende war das einfach nur zusammengemacht und war dann ein Buch, ohne dass jemals die Absicht bestand, ein Buch daraus zu machen.
Hast du, Michi, deine beiden Bücher, die ersten beiden Bücher, hast du sie von vorne bis hinten dann nochmal durchgelesen?
Nee.
Also einfach mal, um zu gucken, was du so erlebt hast, was
also
du so aufgeschrieben hast.
Das Schreiben
hast.
Von beiden Büchern weiß ich ja noch, nur das Veröffentlichen von Buch 2 weiß ich nicht. Also ich wusste nicht, dass wir aus diesen unzähligen Word-Dokumenten, die ja auch schon 2019 geschrieben wurden, 5 Jahre später ein Buch gemacht haben. Der Prozess, der fehlte mir. Aber ich habe mich ja dann auch einfach sehr gefreut, als ich es gesehen habe, weil das Vorwort war ja von John zu diesem Buch. Und ich so, oh mein Gott, it's going to happen. Also das hätte ich mir ja nie erträumen können, dass mein Lieblingsautor irgendwann das Vorwort zu einem meiner Bücher schreibt.
Du hast geschrieben auf Instagram, ich werde nie vergessen, wer uns das Leben in diesen Zeiten noch schwerer gemacht hat. Also es ist nicht so, dass alle sagen, ach Gott, euch ist so Schlimmes passiert und so. Wir tun alles, dass es euch auch wieder gut geht. Nee, im Gegenteil. Von was hast du da gesprochen?
Ich habe ganz viele Menschen, die auf gesundheitliche Hilfe angewiesen sind, werden merken, dass man sehr, sehr viel kämpfen muss, um an vielen Stellen Termine zu bekommen, Hilfe zu bekommen, Fortschritte zu bekommen. Und es ist halt wirklich, das merken wir jetzt gerade, ein System, was einem sehr, sehr viel Energie auf diesem Weg zieht. Und wenn man halt Hilfe braucht, man hat viele tolle Ärzte, die einem helfen, aber man hat auch wirklich Situationen und Menschen, wo man einfach nicht weiterkommt, aber man ist auf Hilfe angewiesen. Und ich glaube, das ist was, was uns, auch wenn es um so eine mentale Belastung geht, mit am meisten belastet, wie lange man am Hörer hängt, um keine Termine zu bekommen, wie lange man kämpft, wie viele Einsprüche man einleitet gegen Krankenkassen oder andere Dinge. Also es ist ein verrückter, kampfmedizinische Hilfe zu bekommen, ohne das Thema zu weit aufzumachen.
Und das mit lauter gebrochenen Knochen im Gesicht.
Und das mit lauter gebrochenen Knochen und wo ja auch viel Last auf deinen Schultern liegt. Und deswegen habe ich das nochmal zum Anlass geholt, auch weil ich weiß, uns folgen ja mittlerweile nicht wenige Leute auf den sozialen Medien. Mich haben so viele Nachrichten danach erreicht von Menschen mit verschiedensten Erkrankungen über Krebs, über Einschränkungen, über Kinder mit Behinderungen, die das so krass nachvollziehen konnten, dass man eigentlich gar keine Kraft hat, weil man ein Kind, einen Partner, einen Angehörigen hat, den man pflegt neben seinem Job und diese Zeiten und unendlichen Energiestunden, die da reinfließen, Hilfe zu bekommen. Und dann wird sie noch abgelehnt und muss wieder in den Widerspruch gehen und wieder in den Widerspruch. Das ist echt schwierig. Und ich glaube oder ich würde mir langfristig wünschen, dass man die Menschen da einfach mehr entlastet. Weil wenn man sowas hat, egal ob Behinderung, Krankheit, Unfall, dann braucht man Hilfe. Und dann haben viele nicht mehr die Kraft, um Hilfe zu kämpfen.
Wie viele OPs hattest du bisher im Gesicht?
4.
Und da kommen noch welche?
Nee, also wenn alles gut geht, wird keine OP mehr kommen. Und wenn noch mal ein Eingriff käme, dann wäre der aber auch am Kopf und nicht im Gesicht.
Okay.
Das heißt, Daumen drücken, dass keine OP mehr kommt. Das wäre gut. Und insgesamt hatten wir aber 8. Also Marc hatte ja auch 4 OPs, ich hatte 4 OPs. Und das ist schon ein gut getakteter Rhythmus innerhalb von 12 Monaten. Also man ist wirklich alle 6 Wochen mit einer OP im Krankenhaus und dann teilweise ja Rehas.
Ich fand diese eine Situation ja schon total krass, obwohl sie natürlich im Vergleich zu vielen anderen harmlos sein mag. Aber als du zum Vorgespräch warst für eine OP im Krankenhaus und du hattest die Überweisung nicht dabei.
Ach, ja.
Obwohl ihr am Tag vorher nochmal gefragt hattet, müssen wir eine Überweisung, haben wir alles? Niemand hat gesagt, dass ihr das braucht.
Ja.
Und die war aber so tough, die Frau. Die hatte gar nichts gelten lassen. Wir haben keine Zeit, können Sie heute nicht operiert werden oder morgen nicht operiert werden. Kommen Sie mit der Überweisung wieder zurück. Da kann man verzweifeln, oder? Und wenn Marc dabei gewesen wäre, der hätte Rabatz gemacht.
Ich weiß es nicht. Marc ist auch sehr ruhig. Also wir sind beide gar nicht so die Krawallmenschen. Aber es war für mich sehr krass, war mein allererster Arzttermin, den ich alleine wahrnehmen musste, weil Marc war arbeiten. Und ich musste das erste Mal diesen Termin alleine. Ich war jetzt zum ersten Mal in dem Krankenhaus, in dem ich operiert. Ich wurde ja in verschiedenen Kliniken operiert. Und das war die erste große OP. Ich konnte mich also an gar nichts erinnern. Ich musste eh viel früher da sein, mich irgendwie zurechtfinden, meine eigenen Unterlagen gut durchstudieren. Und wir hatten noch so eine Liste und wir haben auch vorher noch mal eine Mail nämlich geschrieben, was brauche ich denn alles? Und dann kam ich da eben an, gut vorbereitet. Ich übe ja dann auch wirklich. Also wir sitzen da auch wirklich. Ich übe, ich stelle Marc Fragen. Was ist, wenn mich der Arzt das fragt? Hatte ich in den letzten 2 Jahren dies? Weil ich muss ja auch so viele Bögen dann ausfüllen und weiß es nicht. Und ich kann ihn ja nicht immer anrufen. Und ich stand einfach da und ich habe mich wirklich so gut vorbereitet gefühlt, wie bei so einer Prüfung, wo man weiß, das wird eine 1. Das klappt. Und ich stand da und es hat mir halt wirklich so den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich auch immer wieder dann nochmal gesagt habe, es tut mir leid, ich habe mich hier bestmöglich drauf vorbereitet. Und es war ja auch so, ich habe gesagt, ich rufe meine Hausärztin an, die faxt es rüber, das ist wirklich da. Und ich verstehe auch, dass man Systeme oder so hat, aber es ist dann so krass. Ich weiß noch, ich habe so viel geweint. Ich habe mich auf der Heimfahrt dann verfahren. Es war auch das erste Mal, dass ich mehr oder fast eine Stunde alleine gefahren bin. Und ich saß einfach nur irgendwo in der Eifel auf irgendeinem Parkplatz. Ich habe so geweint, ich konnte nicht mehr. Ich habe dann gewartet, bis Marc Mittagspause hat, weil ich wusste, wenn ich jetzt von hier weiterfahre, dann weiß ich nicht. Ich bin viel zu unkonzentriert dafür. Und es war schon schwierig, weil es ist sehr bürokratisch, das System. Man muss viele Schritte beachten und manchmal, glaube ich, ist auch in den Krankenhäusern selbst auf jeden Fall die totale Überlastung da, dass man dann auch nicht mehr die Kapazitäten hat. Aber es ist immer eine ganz schwierige Kombination, wenn überlastete Person auf überlastete Person trifft und beide eigentlich versuchen, ihre 5 Bälle zu jonglieren und keiner dem anderen mal gerade einen Ball abnehmen kann. Und so haben wir das halt wirklich an einigen Stellen erlebt. Deswegen ist es auch gar nicht so ein Bashing, glaube ich, gegen die Mitarbeiter im medizinischen Sinne, sondern vielmehr nochmal ein Aufruf für mehr Empathie und dass wir ein System brauchen, was weniger überlastet ist.
die Rekonstruktion des Gesichtes. Und ich finde, Rekonstruktion klingt immer brutal. Aber du warst schon arg zugeschwollen. Ja. Ja, teilweise, das sind zumindest Bilder, die wir von Social Media kennen. Also das Auge komplett einfach zu und blau. Die Rekonstruktion, würde ich erst mal sagen, ist brillant gelungen. Marc, siehst du an ihrem Gesicht heute einen Unterschied zu vorher?
Also man muss sagen, das Ergebnis ist schon wirklich erstaunlich gewesen, was die Klinik da geleistet hat. War der Wahnsinn. Die haben auch moderne Techniken genutzt bei der OP, die von innen erfolgt sind. Das heißt, es sind natürlich auch viele Narben vorhanden, aber die sind alle innen. Das heißt, im Mundraum, auf der Innenseite der Augenhöhle. Das heißt, man sieht diese Eingriffe gar nicht. Während das vor einigen Jahren oder auch in anderen Kliniken noch teilweise von außen gemacht wird, da hätte sie jetzt sehr große sichtbare Narben im Wangenbereich. Das heißt, das war wirklich wahnsinnig gut. Wenn man sie jetzt sehr viel kennt, und so nah ist, und das sagt sie vor allem auch immer zu sich selber, wenn sie in den Spiegel guckt, dann merkt sie die eine oder andere Mimik, die noch anders ist, die eine Seite, wenn sie lacht, geht nicht so weit hoch wie auf der anderen Seite, die eine Wange ist noch ein bisschen mehr geschwollen, das heißt, das sind Dinge, die stellt man dann auch fest, aber in Anbetracht dessen, was natürlich auch alles kaputt war und wie diese OPs gemacht wurden, ist man einfach unfassbar dankbar und deswegen.
Ja. Wer dich von Bildern kennt, ist natürlich verblüfft, weil es wirklich sieht 1:1 aus. Was spürst du ganz aktiv bewusst, was für dich anders ist?
Was man durch gutes Training nicht mehr sieht, eigentlich ist dieser Teil gelähmt.
Achso, du zeigst jetzt Oberlippe.
Achso, ich zeige
über der Oberlippe, rechts.
Seitlich von, also dieser kleine
Augenwinkel
Teil.
Augenwinkel und Nase ist ein bisschen.
Wo man, wenn man grinst, die Seite mit hochgeht, dieser Nerv wurde beschädigt. Und das merke ich auch, das hier ist einfach taub um den Mund rum. Aber wir haben halt auch da von vornherein halt einfach viel geübt, dass halt die obere Muskulatur das mitzieht und dass ich mich zum Beispiel beim Reden nicht von diesem Taubheitsgefühl beeinflussen lasse. Also, dass ich das zwar merke und dann gewöhnt man sich dran, aber das merkt man. Es ist ein bisschen wie, als wäre ich immer beim Zahnarzt tatsächlich gewesen und oben würde die Betäubung nie nachlassen.
Ein furchtbares Gefühl eigentlich.
Man gewöhnt sich daran.
Also es ist eigentlich nicht schlimm und trotzdem ist es unangenehm.
Es war am Anfang komisch, vor allem am Anfang hat man sich halt auch manchmal dann verbrannt an den Stellen, weil man halt wirklich nur ein sehr taubes Gefühl an der Stelle hat. Oder ich habe mir auf die Backe einfach hier gebissen. Also man hat ja auch dann nicht mehr so ein Verletzungsgefühl. Aber man lernt wirklich mit allem zu leben und ich glaube, das muss man auch, weil jeder Mensch wird einen Schicksalsschlag im Leben haben, irgendwann irgendwen verlieren, vielleicht eine Krankheit, vielleicht eine Behinderung. Also Gesundheit ist ja keine Garantie. Solange wir gesund sind, haben wir einfach unfassbares Glück und man lernt aber mit diesen Einschränkungen wie jetzt dieser Lähmung zu leben. Man lernt damit umzugehen und ich glaube, das ist auch so das Wichtigste und eigentlich auch so der letzte große Schritt, dass wir auch mit allem Neurologischen da unsere Schritte gehen, dass es wieder besser wird, dass ich da auch wieder Dinge schneller und besser erfassen kann. Aber egal, wie es ausgeht, das sagen wir uns auch immer, wir werden mit allem lernen zu leben. Und ich glaube, das ist eine gute Einstellung.
Absolut. Du guckst nach vorne und dennoch gibt es diese Momente in einer schwachen Minute, die man immer wieder hat, wo man einfach auch wirklich Dinge vermisst.
Ja.
Einfach, weil es halt vorher normal und anders war. Was steht ganz oben auf der Liste von den Dingen?
Meine Fähigkeit, einfach sehr schnell sehr viel zu lernen. Also ich war schon so ein bisschen, ja schon ein cooles Gehirn vor dem Unfall gehabt und ich vermisse mein Gehirn, weil ich einfach sehr, sehr leicht lernen konnte. Also ich habe ja auch neben meinem Master in Oxford noch damals ein Unternehmen gehabt, was ich geleitet habe und das hat halt einfach funktioniert, weil mir das so leicht gefallen ist. Mein Kopf war halt wirklich wie so ein Schwamm, du hast mir ins Wasser gehalten, alles, was dem gesagt wurde, war da.
Das war so ein Reiseunternehmen?
Reiseunternehmen,
an das du dich nicht mehr erinnern konntest.
Dann. Und das war auch so witzig. Einmal, als wir zusammenkamen, da war ich bei dir und dann habe ich die romantische Frage nach dem WLAN-Schlüssel gestellt und dann diktiertest du mir diese 16 Ziffern. Und eine Woche später kamen Freunde und haben dich nach dem WLAN-Passwort gesagt. Und ich habe es ihm einfach gesagt, weil ich es mir behalten habe. Weil ich mir dachte, es ist ja viel leichter, sich sowas zu behalten, als immer aufzustehen. Und ich habe das irgendwie nie so wertgeschätzt, wie gut mein Gehirn lernen konnte. Und das vermisse ich jetzt gerade im Rahmen der Promotion, wo ich zurück in mein Thema finde. Da habe ich manchmal zu Marc gesagt, es ist wirklich schwierig. Ich komme mir richtig doof manchmal vor, weil ich den Text wieder und wieder und wieder lese und immer noch nicht alles erfasst habe. Aber wir merken, dass es besser wird, weil am Anfang konnte ich ja keine Bücher mehr lesen. Das war zu viel Input und das darf ich mir den Anfang nicht beim Ende behalten. Bücher lesen klappt wieder nur. Cool. Je anspruchsvoller es wird, desto schwieriger und man muss da auch geduldig sein und nicht in Monaten denken, sondern einfach in Jahren, aber auch sich selbst sagen, wenn es in 3 oder 5 Jahren nach dem Unfall wieder weitestgehend oder ähnlich so ist wie vor dem Unfall, dann bin ich dankbar, weil dann bin ich ja immer noch Mitte 30 und habe noch wahnsinnig viel Zeit, mein Gehirn wie einen Schwamm zu benutzen.
Hattest du einen guten Tresor oder wie viele Passwörter sind verloren gegangen?
Das Gute ist, Marc kümmert sich um all das.
Ja, super.
Marc kennt alle meine Passwörter, weil das ist auch so, wenn ich irgendwo dann manchmal was nicht weiß, dann sage ich, haben wir ein Passkey eingerichtet oder wie war das hier noch? Und da ist Marc Thema Sicherheit, Passwort und Datenschutz ist sein Fachgebiet.
Ja. Was sind heute die Momente oder auch während der letzten 1,5 Jahre die Momente gewesen, wo du dich überfordert gefühlt hast, außer dass man sich jetzt mal nicht an Dinge erinnert oder so weiter oder vielleicht auch dann irgendwo alleine unterwegs ist und klarkommen muss mit dieser schlecht gelaunten Frau an der Rezeption, die vielleicht nicht anders konnte an dem Tag, was auch immer. Ist ja alles vergeben, ne? Was sind Momente, in denen du dich überfordert fühlst?
Also ich habe ein ganz krasser Moment der Überforderung war, als wir es wirklich mal neurologisch aufgearbeitet haben mit Tests, was funktioniert im Gehirn noch und was nicht. Das heißt, haben wir so Reaktionstests gemacht. Also ich sehe was und ich muss körperlich reagieren oder ich muss mir was behalten. Und dann testet man, wie gut funktionieren einzelne Areale des Gehirns noch. Mhm. Und zu sehen, damals stand dann was 7, 8 Monate nach dem Unfall, wie schlecht das war und an wie vielen Baustellen ich arbeiten muss. Das hat mich richtig verzweifeln lassen. Erstmal, weil ich ja damals dann auch 4 Wochen kein Auto fahren durfte, weil meine Reaktionsfähigkeit nicht gut genug war. Und das war was, wo ich überfordert war, weil ich wusste, die Amnesiebaustelle ist da und ich wusste, es fällt mir so ein bisschen schwieriger oder es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Aber es wurde auch oft darauf geschoben, dass ich ja so viel Neues über mein Leben lerne und es dann vielleicht zu viel ist, wenn ich jetzt noch irgendwelche Bücher oder sowas lese. Mhm. Aber halt wirklich zu sehen, ach krass, es funktioniert gerade einfach noch nicht. Das war sehr überfordernd, auch mit dem Wissen, was folgt alles noch. Weil wir dachten damals bei der Reha, okay, das ist die letzte neurologische Behandlung und danach ist alles gut. Und eigentlich ging danach erstmal ein ganz, ganz großes Fass auf mit Spezialkliniken, auch in die wir mussten, um zu sagen, eine Fahrerlaubnis kommt wieder, dass eine Promotion realistisch erscheinen wird, dass eigenständiges Leben auf allen Ebenen halt wieder machbar wird und vor allen Dingen, dass man nicht immer zurück nach Deutschland muss, um medizinisch behandelt zu werden.
Was konnten eigentlich die Primaten und die Affen dazu beitragen, dass du wieder zurückgefunden hast ins Leben? Welchen Beitrag? Oder ist das einfach nur eine wunderschöne romantische Frage?
Nee, ich glaube, wer ein starkes Warum hat, der trägt jedes Wie. Und ich hatte ein unfassbar starkes Warum und ich habe ein unfassbar starkes Warum. Und das ist wirklich der Grund, warum man auch mit allem jedes Wie erträgt. Ich weiß, wo ich hin zurück will. Ich weiß, was meine Träume sind. Ich weiß, dass ich promovieren möchte. Das ist für mich ganz, ganz klar. Die Auffangstation ist für mich klar. Und weil ich so klar weiß, wofür ich dann zur Reha, zur Neurologie diese Telefonate mache, ertrage ich das auch manchmal, auch wenn man eigentlich nur den Hörer auflegen und resignieren will. Aber ich habe Barney bis heute als XXL-Leinwand auf meinem Schreibtisch. Der Marc steht klein daneben. Steht und den gucke ich ja auch jedes Mal an, wenn ich irgendwo anrufe. Und dann weiß ich, okay, wer ein starkes Warum hat, der erträgt jedes Wie.
Die Auffangstation, das ist euer Traum, das ist euer Ziel. Eine Auffangstation für verletzte Tiere, für Tiere, mit denen illegal gehandelt wurde, die wieder zurückgeführt werden sollen in die Wildnis. Daran arbeitet ihr beide mit eurem Verein Affenstark. Dafür sammelt ihr Spenden. Dafür habt ihr ein Grundstück gesucht. Ein Grundstück, das erstmal, das weiß ich aus den Videos, einfach erstmal unspektakulär aussieht und da ist einfach so eine Ruine. Und ihr habt euch auch lange gefragt, ja, ist es das jetzt oder ist es das nicht? Zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen gezweifelt. Was ist so der aktuelle Stand bei euch mit dem Grundstück? Marc, wann warst du zuletzt da?
Im Oktober.
Und du hast es ihr ja gezeigt, weil sie erinnerte sich ja nicht mal an das Grundstück. Du hast sie herumgeführt.
Genau, also spannenderweise eine Woche vor unserem Unfall hatte sie mir das gezeigt und alles vorgestellt. Deswegen wusste ich es und konnte es ihr dann letztes Jahr im Oktober zeigen. Und wir haben dann alles nochmal für uns auch dokumentiert. Und sie hat dann aus ihrer Sicht einer Primatologin halt festgestellt, dass es eben gut geeignet ist. Die entsprechende Flora ist vorhanden. Die finden da Nahrung, wie sie es auch erwarten können, in ihrem Ausbildungsraum. Und dann war der nächste Schritt, dass wir mit den Behörden vor Ort Kontakt gesucht haben. Mit denen haben wir vorher schon per E-Mail Kontakt gehabt und via Zoom uns ausgetauscht und dann aber auch persönlich kennengelernt, um das Konzept und so weiter vorzustellen. Die haben eben auch gesagt, dass das eben ein richtig gutes Konzept ist und vor allem auch notwendig ist in diesem Gebiet in der Nähe der Gardenhut, weil da gibt es noch keine Auffangstationen für Primaten. Und sie sind auch dankbar dafür, dass wir nicht nur Privaten, sondern auch kleinere Wirbeltiere aufnehmen wollen, weil da ist aktuell eine riesige Versorgungslücke. Und es ist dann leider so, dass die Tiere, die Verletzten, wenn keine Möglichkeiten zur Versorgung da sind, eben eingeschläfert werden müssen. Und deswegen sind auch die sehr dankbar drum. Und mit denen stehen wir im engen Austausch.
Und wer ist das? Mit wem arbeitet ihr zusammen? Von wem würdet ihr diese Tiere bekommen? Wer ist das?
Also wenn es jetzt um die Behörde geht, dann ist es Department of Environmental Affairs, also Okay. Die Umweltbehörde.
Die wissen, es wird euch geben, es gibt euch.
Wir sind da registriert dann. Und die wissen einfach, ach krass, wie jetzt, das ist die Nummer. Oder Privatleute würden uns auch anrufen. Also ich weiß nicht, ich habe einen Affen angefahren oder gefunden oder Okay. Was auch immer. Und wir sind für beide zugänglich tatsächlich. Aber die Behörde, mit der wir arbeiten, ist halt so vergleichsweise wie mit dem Bundesamt für Naturschutz.
Okay, und diese Garden Route, das ist gerade so eine Strecke auch, wo sehr viel illegaler Tierhandel auch stattfindet, ne?
Oder nicht? Nicht unbedingt nicht in unbedingt. Der Strecke, aber da sammelt es sich. Also alles, was aus dem südlichen Afrika kommt, wird nach unten an den Hafen gebracht. Das heißt, nicht alle Tiere werden da gefangen, ein Teil der Tiere, Okay. Aber alle Tiere werden da verschifft wegen dem Hafen in Kapstadt und Port Elizabeth. Und das macht es halt für uns zu so einem Ballungsraum, weil viel illegaler Handel läuft über den Schiffsverkehr.
Okay. Und was ist jetzt mit diesem Grundstück, das so groß ist wie 30 Fußballfelder? Habe ich mitbekommen. Was ist es? Habt ihr es schon kaufen können? Wurde es euch zugesprochen? Was ist der aktuelle Stand?
Es ist in der Prüfung. Also wir haben das eingereicht zur Prüfung. Das bedeutet, auch die Umweltbehörde, die stellt eine Genehmigung nicht an Personen aus. Die sagt jetzt nicht, oh, wir geben Marc und Michi diese Genehmigung, sondern die sagen, wir geben Marc und Michi für dieses Grundstück die Genehmigung, damit wir nicht eine Genehmigung haben und dann mitten in der Innenstadt sagen, hier fangen wir das aufzubauen. Stimmt. Und deswegen müssen die das auch umfangreich prüfen. Und das dauert aber dann tatsächlich Monate. Also wir haben es eingereicht und das ist so ein bisschen wie bei deutschen Behörden. Dann hat man ein paar lange Fristen abzuwarten und auszusitzen.
Also, Südafrika wird euch bald wiedersehen. Irgendwann wirst du Marc dazu überreden, seinen Job an den Nagel zu hängen und ganz mit dir nach Südafrika zu gehen. Spielst du mit dem Hintergedanken?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben auch viele Vorteile an Marcs Job gesehen. Und es macht ihm Spaß und er hat halt auch einfach viele Kompetenzen, die er halt mitbringt. Also wenn er jetzt nicht dieses Netzwerk in Deutschland hätte, dann wären wir auch mit Fällen in Deutschland viel überforderter. Also es gibt ja auch in Deutschland viele Affen, die gehandelt werden. Und wenn wir dann bei Affenstark eine Anfrage bekommen, dann wäre es schon schwer, ohne Marcs Netzwerk da effizient zu helfen. Deswegen bringt jeder so seine Stärken mit.
Habt ihr Kontakt eigentlich noch gehabt zu dem Mann, der hinten ins Auto euch reingerast ist? Beziehungsweise, ich glaube, das hat zwei Autos dahinter, oder? Das war wie so eine Kettenreaktion. Marc, erzähl bitte ganz kurz nochmal, wie ist dieser Unfall wirklich passiert?
Also, ich hatte den Parkplatz ja gesehen, wo wir anhalten wollen. Man kann sich das vorstellen vom Straßenverlauf wie eine Bundesstraße in Deutschland. Also man durfte 100 fahren, ewig lange gerade. Und ich habe angehalten vorm Abbiegen, weil Gegenverkehr kam. Den hätte ich gekreuzt. Das Auto hinter mir hat auch angehalten bis zum Stillstand. Und von ganz hinten kam einer angerast, der unsere Kolonne stehen sehen hatte und wollte die überholen und hat den Gegenverkehr übersehen. Ich weiß nicht warum, vielleicht tiefstehende Sonne oder so, und hat dann im letzten Moment erst dieses Auto gesehen und dann, um den Frontalzusammenstoß zu vermeiden, ist er wieder zurück auf die Spur gezogen und dann uns seitlich hinten reingefahren, und sein Auto und unser Auto haben sich dann geschleudert und sind jeweils im Graben stehen geblieben. Wir haben aber von ihm nie mehr was gehört. Wir haben nur im Prinzip eine Kopie von seinem Führerschein und seinen Daten gehabt, weil die für die Versicherung wichtig waren. Wissen aber, dass er entweder gar nicht verletzt und nur leicht verletzt war, weil er musste nach dem Unfall auch nicht ins Krankenhaus kommen.
Okay, aber man würde denken, dass er noch, sage ich mal, herbeigezogen wird, einfach zur Klärung oder für... Und wenn es nur Schmerzensgeld ist, würde man denken jetzt. Ne?
Ja.
Die Person ist ja eindeutig identifiziert.
Aber das läuft halt in Südafrika anders. Nicht wie in Deutschland, das jetzt vielleicht der Fall wäre, wo man dann jemanden für Schmerzensgeld ranziehen kann. Das ist in Südafrika nicht der Fall. Und ich glaube, wir haben uns da auch nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, ich habe dich ganz am Anfang mal gefragt, wissen wir, wer das ist? Hast mir das Foto gezeigt, aber auch da... Dieser Unfall, selbst der Unfall ist ja so surreal für mich und ich glaube, wir hatten so viele andere Themen, dass wir keine Energie in den Unfallverursacher investieren wollten.
Ja. Zum Schluss noch kurz mal ein, zwei Mythen zu den Primaten. Ist es ein Mythos oder ist es eine Wahrheit? Affen lachen.
Ja, das stimmt.
Wie lachen die? Wie klingt das, wenn die lachen?
Bei Pavian, die kichern, die machen so. Das ist so süß. Also die lachen. Aber was man dazu sagen muss, dieses typische Schimpansenlachen, was man kennt, aus den Werbungen häufig so dieses Zähne aufeinander drücken und die ziehen die Wangen zurück, das ist tatsächlich ein Angstgesicht. Also man sollte sich da, es ist wirklich so ein entspanntes Lachen, eher kein übermäßiges Grinsen und dann auch so ein süßes Kichern und nicht das, was wir aus der Werbung kennen. Das ist leider ein Angstgesicht und ein Zeichen für Stress.
Okay. Affen trauern.
Ja.
Ja?
Ja, also Paviane, wenn die ihr Jungtier verlieren, die nehmen das tagelang mit. Die behalten sich auch, wo ihre Jungtiere gestorben sind, wenn sie nochmal daran vorbeikommen. Mhm. Also es ist sehr krass. Und es gibt ja auch unter Primaten Infantizide. Das bedeutet, ein Tier aus der Truppe tötet das andere. Und auch da behalten die sich, wer das war, und beschützen ihre Jungtiere eben besonders vor möglichen Angreifern.
Okay. Affen führen Kriege.
Ja, leider auch, aber nur Menschenaffen führen Kriege.
Also die
Schimpansen.
Menschen führen Kriege.
Und Menschenaffen, sagen wir mal so, territoriale Kämpfe, ja, aber strategische Kriege, das machen wirklich Schimpansen. Und da merkt man auch, wenn man die beobachtet, die kesseln ihren Gegner halt strategisch auch ein und überfallen die halt wirklich. Also so wie man das auch von Menschen früher, heute, wie auch immer, sieht und gewohnt ist. Und Schimpansen nutzen dafür ihre Kriegsführung auch Werkzeuge.
Und Mythos oder Wahrheit, Menschen sind die grausamsten Primaten.
Ich denke, wir sind da auf einer guten Ebene ganz weit oben auf Platz 1 zu stehen. Hoffe aber immer und appelliere auch an unsere gute Fähigkeit, empathisch miteinander zu sein.
Okay, und um mit einer positiven Note zu enden, Tiere kennen Freundschaft.
Ja, auf jeden Fall. Und Kooperation und erinnern sich da auch aneinander. Das ist auch ganz spannend. Bei Primaten sehen wir, dass wenn das Muttertier verstirbt, und sie eine enge Freundin oder Bezugsperson hatte, also bei Weibchen eben ein anderes Weibchen, dass die auch wie die Tantenfunktion übernehmen. Und die Jungtiere überleben, wenn die dann nicht mehr gestillt werden müssen. Wenn die gestillt werden müssten, dann verhungern die natürlich im Laufe dessen, aber Freundschaften sind da. Und wie gesagt, sie sind der Schlüssel zum Erfolg. Und die erfolgreichsten Alpha-Tiere, egal ob Weibchen oder Männchen, haben einen guten Freundeskreis.
Und Barney wird dich sowieso nie vergessen.
Und ich ihn nicht. Ich hoffe, er hat mich vergessen, dann ist er ein guter Affe. Aber ich will ihn auf jeden Fall nicht vergessen. Das macht mich zu einem besseren Menschen.
Danke für heute und bis die Tage wieder.
Dankeschön.
Danke.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hey, ich bin Daniel Kehler und ich bin der Host von Wie die Tiere. Das ist der Podcast, in dem es alle zwei Wochen darum geht, wie Tiere so durchs Leben kommen. Und manchmal entdecken wir sogar Gemeinsamkeiten zwischen Tieren und Menschen. Das mache ich zusammen mit dem Biologen Mario Ludwig, der so ziemlich alles über die noch so verrücktesten Tiere weiß, von denen ich teilweise vorher noch nie gehört habe. Zum Beispiel haben wir mal über Wohngemeinschaften im Tierreich gesprochen und da sind Mario direkt die Siedelweber eingefallen.
Die Siedelweber selbst sind so kleine Vögel, etwa wie ein Spatz so groß, sind auch ganz unscheinbar braun gefärbt und sind im südlichen Afrika zu Hause. Und was machen die? Die bauen sogenannte Gemeinschaftsnester, in denen bis zu 150 Familien Platz finden, also insgesamt 300 Tiere, wenn man von der Paar ausgeht. Und jede Familie verfügt natürlich über ihr eigenes Apartment.
Wie so eine Vogel-WG aufgebaut ist, das hört ihr bei Wie die Tiere. Alle zwei Wochen neu von Bremen 2 in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt.